Herzlich willkommen bei unserem Panel. Wir wollen uns jetzt 1,5 Stunden Zeit nehmen und haben ein interessantes Thema vorbereitet. Der Titel ist Empörung, Empathie, Engagement, wie wir über den Nahostkonflikt sprechen. Ich darf 3 sehr interessante Gäste bei mir auf der Bühne begrüßen, vielleicht von eurer Sicht ganz weit links. Jens Balzer, Journalist und Buchautor, hat zuletzt After Woke veröffentlicht, liegt draußen auf. Wir werden über dieses Buch auch noch sprechen. Es ist viel beachtet worden. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung. Hallo.
Ich begrüße neben ihm Tom Khaled Würdemann, Nahostwissenschaftler an der Hochschule für jüdische Studien in Heidelberg. Er schreibt gerade seine Doktorarbeit auch zu diesem Thema. Herzlich willkommen. Und herzlich willkommen auch, Joanna Hassoun. Du bist die Initiatorin von Trialogen, Geschäftsführerin des Vereins TransAgency. Du hast gesagt, seit über 17 Jahren mit diesem Thema befasst, über das wir sprechen. Und jetzt zuletzt mit Shai Hoffmann, der israelische Wurzeln hat, du selbst hast palästinensische Wurzeln, in Schulen auch immer wieder unterwegs, um über dieses schwierige Thema zu sprechen. Vielleicht ein bisschen vorweg, was quasi... um die Erwartungen ein bisschen abzustecken, worum es heute gehen soll und beziehungsweise worum nicht. Also wir werden nicht versuchen, jetzt hier in Graz den Samstagnachmittag zu nutzen und zu versuchen, den Konflikt zu lösen. Und wir werden auch nicht versuchen, uns darauf zu verständigen oder irgendjemanden davon zu überzeugen, wer da jetzt die Guten und wer die Bösen und wer die noch Böseren und die ganz sicher Bösen sind. Sondern wir wollen über den Diskurs reden, also und vor allem auch uns mit der Frage beschäftigen, wie man diesen Diskurs besser machen kann. Und da hätte mich mal aus dem Publikum nur ganz kurz, vielleicht können Sie mit einem Handzeichen antworten, interessiert, wer hat denn schon mal die Erfahrung gemacht, wenn man über dieses Thema redet, was dort unten los ist, Israel, Palästina, dass es dann sehr schnell unangenehm werden kann, dass es sehr schnell sehr konfliktbeladen, emotional werden kann. Okay. Ja. Immerhin 2 bis 3 nicht, ja genau. Aber es ist, glaube ich, es ist vielleicht sogar noch überdurchschnittlich, wenn das jetzt bei 2 bis 3 nicht waren. Nein, aber es ist ein weit verbreitetes Phänomen. Wir haben eine Frage auch dazu vorbereitet, die so ein bisschen als Leitfrage dienen soll. Genau, also Israel, Palästina, kein Thema wie jedes andere. Warum eigentlich nicht? Jens, du hast mit After Woke eine Empathielosigkeit bei Teilen der Linken nach dem 7. Oktober festgestellt, diagnostiziert. Das ist ja auch ein Beleg dafür, dass es eben kein Thema wie jedes andere ist. Weil wenn es so wäre, dann würde man auf einen schrecklichen Gewaltakt, der ja der 7. Oktober jedenfalls war, natürlich mit Empathie reagieren. Woran hast du das festgemacht und woran glaubst du liegt das, dass es da diese Empathielosigkeit gegeben hat?
Ja, der Ausgangspunkt für das Buch After Woke war, also das ist erstmal ein persönlicher Ausgangspunkt. Das, glaube ich, das ist auch ein Thema, das irgendwie uns alle in der einen oder anderen Weise irgendwie persönlich berührt, irgendwie mehr oder weniger natürlich irgendwie. Aber mir ging es so, dass am 7. Oktober, an den Tagen nach dem 7. Oktober, ich in, sagen wir mal so, den in meinem Fall viel auch so unter postkolonial inspirierten TheoretikerInnen, vor allem unter Clubmusikbeteiligten irgendwie in Berlin, also aus so einer bestimmten künstlerischen Szene irgendwie, ein wirklich verstörendes Ausmaß an Empathielosigkeit gegenüber den israelischen Opfern des 7. Oktober irgendwie für mich dokumentiert hat. Irgendwie, also da, wo man gerne Solidarität bekundete, irgendwie, also wir haben viel auch Solidarität im Kontext mit Black Lives Matter zum Beispiel irgendwie gehabt in den letzten Jahren, irgendwie, also auch irgendwie, ja, gerade die Clubmusikszene hat sich sehr stark polarisiert, insbesondere in Berlin, aber auch international. Merkte man in den sozialen Netzwerken gar nichts und gab es relativ schnell dann irgendwie aber auch dann so für mich mindestens ebenso, wenn nicht noch verstörendere, die Idolisierung der Hamas, gerade in wie auch immer, postkolonial inspirierten Kreisen irgendwie, also das dann irgendwie als, was man sich ja vorher schon angebahnt hatte, das als wie auch immer Befreiungskampf oder als Agentur, die auch stellvertretend für den Befreiungskampf des globalen Südens gegen den postkolonialen Status quo dann irgendwie interpretierte. Und die Frage, die sich für mich stellte, war zum einen, wie konnte es dazu kommen, dass irgendwie eine, also auch für eine Szene, die für mich lange irgendwie eine auch intellektuelle und künstlerische und wie auch immer auch kulturelle Heimat dargestellt hat und die immer sehr viel darauf hielt, irgendwie auf Empathie, auch auf Einfühlung in den Schmerz der anderen, also auch über die eigenen Biografien und den Deutungsnarrative hinaus, irgendwie wie sich so eine Szene jetzt völlig verpanzern konnte gegen die Empathie mit den israelischen Opfern des 7. Oktober. Irgendwie. Das habe ich nicht verstanden, verstehe ich bis heute nicht irgendwie. Und das war der Ausgangspunkt für das Buch, war dann der Versuch zu verstehen, irgendwie so wie in, sagen wir mal, gerade in Diskursen, aus denen ich selber auch komme, irgendwie, also auch gerade aus intellektuellen Diskursen, in denen irgendwie, so wie ich das gelernt habe, auch im Postkolonialismus der, sagen wir, 80er, 90er Jahre, irgendwie, wie den man so in dem weitesten Sinne unter dem noch so als postmodernen Postkolonialismus irgendwie so interpretieren kann, dass so ein Begriff wie Identität oder auch irgendwie binäre Oppositionen, irgendwie so Freund-Feind-Gegenüberstellung, eigentlich irgendwie mit sehr großem intellektuellen Aufwand aufgelöst wurden. Es ging immer darum, irgendwie Komplexität zu verstehen und Frontlinien, irgendwie, also alte Frontlinien, auch alte Identitätsbegriffe zu dekonstruieren. Und wie das jetzt zu einem intellektuellen Klima geführt hat, wo gerade diese Schwarz-Weiß-Unterschiede wieder so komplett eingezogen sind. So, das habe ich dann versucht, in diesem Buch zu rekonstruieren, wie das in diesen Debatten dazu kommen könnte und dann vielleicht, was man tun könnte, um aus diesen Oppositionen wieder rauszukommen.
Vielen Dank. Um da anzuschließen, Tom, du hast im Vorgespräch was Interessantes gesagt, nämlich, dass du den Eindruck hast, wenn man über dieses Thema spricht, dann geht es eigentlich ganz oft nicht nur um das Thema an sich, sondern es wird immer noch ganz viel mitverhandelt, es schwingen noch ganz viele Narrative bei. Vielleicht ist auch das ein Grund, warum es nicht ein Thema ist wie jedes andere. Kannst du das nochmal sagen, wie siehst du das?
Ja, ich würde auch zum Beispiel zu Jens sagen, dem ich selber zustimme, dass ich das allerdings ein bisschen anders lagern würde als du. Ich würde nicht so sehr sagen, das Problem ist die Empathielosigkeit mit den Opfern des 7. Oktober, weil wir haben von der Clubszene auch keinerlei Empathie mit den Opfern des Bürgerkriegs im Sudan gesehen. Wir sehen von der Clubszene auch keinerlei Empathie mit den Opfern, sagen wir mal, oder mit den Uiguren auch nicht so viel. Das Besondere ist eher, dass die Clubszene sich auf dieses Thema Israel-Palästina fokussiert. Ja? Dass sie einerseits sich darauf fokussiert und dann trotzdem keine Empathie mit einem Massaker zeigt und dass sie zweitens dieses Massaker oder die Täter sehr oft bejubelt. Also der Punkt ist sozusagen eher, Leute schauen sich etwas an und ergreifen dann ganz, ganz scharf und einseitig eine Seite. Und ich glaube, dieses Thema ist quasi einzigartig darin, dass Menschen in einem Thema, das das nicht verdient hat, so eine klare Schwarz-Weiß-Unterscheidung machen und sagen, es gibt hier die Guten und die Bösen. Und diese Symbolismen, die eine Seite repräsentiert etwas Gutes, die andere Seite repräsentiert etwas Böses, sind bei diesem Konflikt einzigartig. Ich möchte mal ein paar Beispiele geben. Beispielsweise hätte ja eigentlich nach dem Völkermord in Ruanda kaum jemand gesagt, dass das Massaker an den Tutsi durch die Hutu irgendwie gerechtfertigt war durch die subalterne Position der Hutu und durch die privilegierte Position der Tutsi-Mehrheit. Das wäre eine völlig bizarre Position gewesen. Gleichzeitig habe ich auch niemanden jemals gehört, der gesagt hat, die richtige Konsequenz aus diesem Massaker wäre die Vertreibung oder andererseits Ermordung der Hutu-Bevölkerung als Strafe für ihr Verbrechen an den Tutsi. Ja? Das sind allerdings beides Positionen, wenn man sie auf Israel-Palästina überträgt, die in Deutschland, im deutschsprachigen Raum unglaublich weit verbreitet sind. Also beispielsweise hat vor ein paar Tagen der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, sich positiv über den Plan von Donald Trump geäußert, den Gazastreifen ethnisch zu säubern. Und es ist gerade kein Zufall, ja, dass der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung der erste deutsche Regierungspolitiker seit Menschengedenken ist, der sich positiv auf ethnische Säuberungen bezieht, weil das ist eine Besonderheit dieses Israel-Palästina-Diskurses, dass beide Seiten nicht als Konfliktteilnehmer in einem komplizierten ethnischen Konflikt gesehen werden, der um Himmels Willen befriedet und gelöst werden müsste und bei dem man sich aggressive Ideologien auf der einen Seite und tief sitzende Emotionen von Hass und Wut auf der anderen Seite anschauen müsste, um zu sagen, das ist ein Problem, sondern wo Leute beiden Seiten zugute halten. Euer Hass ist gut, eure Wut ist gerechtfertigt und eure schlechten Ideologien führen uns einen Weg zu einer besseren Zukunft. Das ist das Symbolische. Kurz zum Abschluss. Auf der Seite der Palästina-Solidarität sind diese Großnarrative, ja. Palästina steht nicht nur für Palästina. Palästina ist nicht das Land der palästinensischen Menschen, sondern Palästina steht für etwas. Dort wird die Welt gerettet. Das gilt für Menschen, die aus einer postkolonialen oder linken Sicht argumentieren und die Palästina als Symbol des antiimperialistischen Kampfes sehen. Das gilt für Muslime weltweit, die Palästina oft als Symbol des islamischen Kampfes gegen westliche Unterdrückung sehen. Das gilt für antisemitische Menschen weltweit, die Palästina als Symbol des Kampfes gegen die Macht des Judentums sehen. Auf der anderen Seite gilt das aber genauso für pro-israelische Kreise, die Israel als Symbol des Westens im Kampf gegen die Barbarei sehen, die Israel als Symbol des Sieges des jüdischen Volkes über seine Verfolger sehen oder die Israel als Symbol von technischem Fortschritt gegenüber Rückschrittlichkeit beispielsweise sehen, ja, oder als Symbol des Westens gegen den Islam. Das sind alles Symbole, die dazu führen, dass Menschen den Konflikt nicht für sich betrachten und die Menschen für sich nicht betrachten, sondern die Menschen, wie Immanuel Kant das ausgedrückt hat, zum Zweck machen, ja, zum Zweck für eine größere Sache. Und deswegen gelten die üblichen Maßstaben nicht mehr und die Ergebnisse sind ziemlich furchtbar.
Johanna, ist das auch deine Perspektive, dass bei diesem Diskurs oft die menschliche Ebene eigentlich verloren geht und dass es eben nicht darum geht, man redet nicht immer über Menschen, sondern man verhandelt über die konkret Betroffenen auf beiden Seiten eigentlich eine Ideologie mit. Ist das auch deine Wahrnehmung?
Kann ich absolut bestätigen. Vor allem in Deutschland ist der Diskurs gegenüber palästinensischen Menschen so entmenschlichend, so dehumanisierend, als wären wir Tiere, als wären wir Barbaren, als hätten wir keine Rechte. Und für palästinensische Menschen fühlt sich das so an, als hätten alle Rechte, außer die Palästinenser. Als hätten sie keine Meinung, als hätten sie keine Freiheit, als hätten sie kein Recht darauf zu existieren. Und es gibt aber gleichzeitig auch diese Empathiegefälle, wenn wir uns die politische, mediale Ebene angucken, die sehr stark pro-israelisch ist. Und dann haben wir, wenn wir in Schulen, wenn wir in die Gesellschaft uns angucken, und das ist nicht nur in den linken Kreisen, vor allem auch in der muslimischen Welt, aber auch bei Jugendlichen, das Empathiegefälle, wovon auch Miro Mendel spricht, ist, dass es sehr stark palästinasolidarisch ist, was man aber auch verstehen kann. Vor allem bei Jugendlichen muss man unterscheiden zwischen wissen Sie, was am 7. Oktober passiert ist? Wissen Sie, was im Gaza passiert? Wissen Sie, wo überhaupt Israel-Palästina liegt? Wir hatten einmal einen Fall, wo ein Jugendlicher gesagt hat, wer ist denn eigentlich dieser Herr Gaza? Es ist nicht witzig, aber das sind diese Personen, die wirklich nicht wissen, wie eng das alles miteinander verstrickt ist. Und für sie ist der 7. Oktober schon so weit weg. Und sie sehen auf ihrem Handy, sehen sie die schlimmsten Bilder, die ein Mensch schon als Erwachsener nicht ertragen kann. Und dementsprechend ist dann dieses Empathiegefälle da. Und für mich als Palästinenserin kann ich nur sagen, und das erlebe ich wirklich immer noch tagtäglich, dass mir meine Menschlichkeit aberkannt wird, dass Personen mir immer noch einreden wollen, dass es gerechtfertigt ist, palästinensische Menschen zu ermorden, dass eine ethnische Säuberung gerechtfertigt ist und dass auch die 2 Millionen Menschen im Gaza getötet werden dürfen, damit die Geiseln befreit werden. Und gleichzeitig gibt es auch keine Empathie gegenüber den Geiseln. Und das ist das, wo es nicht um die Menschen geht, nicht um die Menschlichkeit, sondern es geht nur um eine Ideologie und es geht einfach nur zum Selbstzweck, um Hass und nicht um uns palästinensische Menschen und es geht auch nicht um jüdische Menschen.
Wie geht ihr das denn in den Schulen an, wenn ihr über dieses sehr schwierige Thema mit den Kindern und Jugendlichen redet? Auf welchem Wissensstand baut ihr da auf? Wie geht ihr diese Gespräche an?
Also wir haben ja nach dem 7. Oktober die Trialoge ins Leben gerufen und bei den Trialogen geht es in erster Linie um Emotionen. In Berlin gab es einen Vorfall, wo ein Schüler mit der Palästina-Flagge durch den Schulhof gelaufen ist, ein Lehrer ist auf ihn zugegangen, es kam zu einem Gewaltakt und dann war klar, die Emotionen kochen hoch. Und wir können uns gerne wir können unterschiedliche Meinungen sein, wir können auch unterschiedliche Ansichten haben, aber Gewalt hat in der Schule sowieso nichts zu suchen. Und die Situation ist bis heute sehr explosiv, wenn man das so sagen kann. Wir sprechen mit den SchülerInnen in erster Linie über ihre Emotionen, über ihre Gefühle. Wir geben ihnen den Raum, den sie nicht haben, weil sogar viele palästinensische Schüler und Schülerinnen sich nicht trauen zu sagen, dass sie palästinensisch sind. sie trauen sich nicht zu dieser Thematik zu sprechen. Und wenn irgendetwas gesagt wird zu palästinensisches Leben, wird das totgeschwiegen. Es gibt keinen Raum, um in die Diskussion zu gehen, um diesen Diskurs zu eröffnen. Und meistens ist es so, dass wir, wenn wir dann da sind, einfach eine Erleichterung da ist. Es kommt auch sehr oft zu Tränen, dass sie die Möglichkeiten haben, darüber zu sprechen. Und da ist der Wissensstand ist fast bei null, ganz ehrlich. Also wie gesagt, was können wir von Jugendlichen so viel erwarten, die auch Nahostkonflikt, Israel-Palästina ist kein Thema, außer vielleicht Abiturfach oder in Politik. Und deshalb ist der Wissensstand sehr wenig. Und wir versuchen dann, diese Fake News und alles, was quasi damit zu tun hat, auch einzuordnen. Aber in erster Linie sind unsere Narrative sehr entscheidend, unsere biografischen Bezüge. Für sie ist das absolut unvorstellbar, dass da eine Palästinenserin und ein Jude zusammen miteinander ins Gespräch kommen, dass sie die gleichen Ansichten vertreten, wo es um Menschlichkeiten geht, wo es um Moral geht, wo es um die Gleichwertigkeit von Menschen geht und dass sie sich nicht die Köpfe einschlagen. Und das ist für die schon, dass sie sagen, ich bekomme nur mit, dass Juden und Muslime, Palästinenser und Israelis sich hassen müssen. Ich wusste nicht, dass man miteinander reden kann.
In diesem Sinne sicher sehr wichtige Arbeit. Jens, bei der Empathielosigkeit, die du diagnostiziert hast, schwingt dort auch ein Kernchen Antisemitismus mit, der sich vielleicht in einem unüblichen Gewand äußert? Oder ist das sozusagen rein auf einer, die Frage, mit wem ist man jetzt solidarischer als mit anderen? Oder, was ja sozusagen auch als These dann immer im Raum schwingt, gibt es hier nicht Formen von Antisemitismus, für die wir vielleicht als Gesellschaft noch nicht so sensibilisiert sind?
Das ist eine extrem komplizierte Frage. Also ich meine, dass irgendwie die wie... Also ich versuche, ich bin dezidiert nicht der Ansicht, das muss ich mal nochmal sagen, das war auch mir eine zentrale These meines Buches, irgendwie so wie es dann natürlich dann auch nach dem 7. Oktober von, sagen wir mal, interessierten, konservativen bis rechten Kreisen dann passiert ist irgendwie, oder auch von gewissen antideutschen Kreisen, wie man sie so nennt, irgendwie zu sagen, so die gesamte postkoloniale Theorie ist antisemitisch, deswegen muss das jetzt alles abgewickelt werden. Das war ja dann gewissermaßen die Reaktion darauf. So, ne? Das ist irgendwie, das waren so und das irgendwie, das dann irgendwie so sofort die fand Postkolonialismus. Wir haben jetzt gerade gesehen, Donald Trump streicht 400 Millionen Dollar Förderung für die Columbia University unter dem Vorwand, dass es irgendwie sich da irgendwie gegen antisemitische Umtriebe an der Universität richtet. Also das ist irgendwie eine, dieser Ansicht bin ich dezidiert nicht. Ich finde aber trotzdem, dass man, wenn man sich bestimmte Denktraditionen ansieht, dass es da ein Bündel von Problemen gibt, die zu einer, sagen wir mal, zu einer Schwarz-Weiß-Gegenüberstellung geführt haben, wie es sie eigentlich in der, im wie auch immer, akademischen Postkolonialismus irgendwie in früheren Jahrzehnten nicht gegeben hat. So, und das liegt aber, glaube ich, jetzt weniger an, wie auch immer offensiv formuliertem Antisemitismus, wobei jetzt ohnehin das gesamte Podium damit uns über Antisemitismus-Definitionen zu streiten, was ich offen gestanden, ich glaube, da haben wir, das kannst du noch machen, irgendwie gleich, aber ich halte das, glaube ich, eher für fruchtlos. Was man sieht, ist, dass bestimmte Deutungsmuster übertragen werden, zum Beispiel das Deutungsmuster der afroamerikanisch oder amerikanisch geprägten antirassistischen Wissenschaft, des antirassistischen Postkolonialismus, alles along the color line irgendwie zu definieren. Irgendwie, also wir haben jetzt irgendwie auf der einen Seite den auch, wie auch immer, als schwarz definierten globalen Süden und dann die als weiß definierten Kolonialisten irgendwie. Und im Fall des Nahostkonfliktes erscheinen dann plötzlich israelische Menschen, Juden als Weiße irgendwie und die PalästinenserInnen als, wie auch immer, indigenes Volk aus dem globalen Süden. Das ist natürlich eine Übertragung eines Deutungsmusters aus einer bestimmten historisch-politischen Konstellation auf eine andere, die ich für, sagen wir mal, nicht wirklich hinreichend erläuterungskräftig halte. So, und es gibt dann irgendwie damit auch verbunden, also den können wir vielleicht haben wir heute Morgen schon irgendwie beim Vorgespräch, inwieweit man den Begriff des Siedlerkolonialismus irgendwie anwenden kann, wie er ja auch dann jetzt irgendwie auf den Nahostkonflikt benutzt wird. Also es gibt jedenfalls eine Vielfalt von Narrativen, wo plötzlich Menschen sortiert werden in Gruppen, das ist ja, glaube ich, irgendwie ohnehin eines der zentralen Punkte, die und dann nicht mehr, also nicht mehr als einzelne Menschen gesehen werden, sondern auch die Vielfalt von Konflikten, die Komplexität von Gegenüberstellungen und von Interessen dann einfach irgendwie herunter reduziert wird auf eine einfache Schwarz-Weiß-Gegenüberstellung. So, und das war irgendwie, wenn man sich, ich sage nochmal, versucht, und so, wie war das im postkolonialen Denken der 90er Jahre, also bei Theoretikern wie Stuart Hall oder Homi K. Baba, also die das dann irgendwie auch wirklich, oder Paul Gilroy, die ja wesentlich damals für die Theoriebildung wesentlich waren, da wurde der Begriff der wie auch immer ethnischen oder kulturellen Identität immer, das war immer ein Problem. So, und das war, von Stuart Hall gibt es den Satz, natürlich müssen wir Identitäten denken, aber wir müssen die Identitäten aus der Zukunft hier denken. Was nicht, also wie wollen wir uns entwerfen? Wie wollen wir unserer Herkunft entkommen? Wie wollen wir unseren vorgegebenen kulturellen Traditionen, Identitäten entkommen? Also das ist doch die Aufgabe für uns Intellektuelle. So. Und mir scheint in bestimmten Bereichen der Theorie das genaue Gegenteil eingetreten zu sein, dass man sich nur noch oder vor allem irgendwie auch aus Herkunft, aus Tradition, irgendwie aus dem kulturellen Erbe irgendwie versteht, also auch zum Beispiel die große Konjunktur des Begriffs des Indigenen, sowohl in der Theorie als auch in der Kunst, führt dann dazu, dass sowas wie kulturelle oder wie auch immer kollektive Identität eher als etwas Gegebenes, Unverrückbares verstanden wird und nicht als etwas, was sich ohnehin schon immer irgendwie im Fluss befindet. Und ich glaube, das ist so in den Denktraditionen, um die es mir ging, in denen ich versucht habe zu verstehen, warum es gerade dieser speziellen Tradition irgendwie so erst zu dieser, wie mir scheint, also auch dieser Schwarz-Weiß-Gegenüberstellung in diesem oder dieser binären Einteilung, in diesem Konflikt kommen konnte, ist das irgendwie eine Erklärung dafür. Und das wäre vielleicht eine Idee dafür, dass wenn wir auch dann wieder miteinander ins Gespräch kommen wollen, dass wir uns erstmal überlegen müssen, wie wir aus diesen identitären Verhärtungen rauskommen. So.
Mein Eindruck ist ja, Tom, wenn man sozusagen Menschen über dieses Thema sprechen hört, dass das ein wichtiger Punkt ist, weil wenn man über ein Ereignis redet, das halt jetzt dort passiert ist, immer die Frage, von welchem Standpunkt aus betrachtet man es und was ist sozusagen der Kontext, in dem das gesehen wird. Und mein Eindruck ist, diejenigen, bei denen sozusagen die Verbrechen des Holocaust sehr präsent ist, Äußerungen von Politikern diverser arabischer Länder, dass Israel gar kein Existenzrecht hat, wenn man sozusagen diese Dinge sehr präsent hat, dann ordnet man das Geschehen in einer gewissen Art und Weise an. Wenn auf der anderen Seite der Umgang mit palästinensischen Zivilistinnen und Zivilisten sehr präsent ist und man sich anschaut, wie es eigentlich mit diesen Menschen umgegangen worden nach Ende des Zweiten Weltkriegs, also dort anfängt, mit seiner Betrachtung kommt man möglicherweise zu einem anderen Fazit. Wie ist das aus der wissenschaftlichen Perspektive, wenn man ja versuchen muss, diese Dinge irgendwie zusammenzubringen in seiner Analyse, um eben eigentlich die Arbeit als Wissenschaftler normal machen zu können?
Ich habe die Frage nicht ganz verstanden, I'm sorry.
Für mich, das tut mir leid. Also wenn du in der wissenschaftlichen Arbeit, wenn du sozusagen jetzt auch in deinem Doktorat diese Situationen beschreibst, wie wichtig ist es, den Kontext auch immer zu denken und sozusagen von wo ausgehend fängt man an, das zu betrachten? Fängt man an 1945, fängt man an 1939, fängt man an 2024? Wie wichtig ist sozusagen dieser Punkt in der Frage, wo man dann nachher landet?
In der Geschichtswissenschaft ist der historische Kontext immer enorm wichtig. Da kann man aber auch gar nicht so viel zu sagen, glaube ich. Deswegen würde ich eher, glaube ich, etwas dazu sagen, worauf man nicht achten sollte. Ja? Man sollte aus wissenschaftlicher Perspektive nicht achten, zwar überhaupt nicht, auf die öffentliche Diskussion im deutschsprachigen Raum. Die hat nichts zu tun mit dem, was die Aufgabe der Wissenschaft in diesem Bereich ist. Das ist, wie gesagt, fast immer sehr markante, sehr distinktive, sehr laute Parteinahme. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich auf der anderen Seite sagen würde, persönlich, dieser historische Kontext ist etwas, worin man in der politischen Frage viel weniger achten sollte. Viel weniger. Ideen, die, also politische Ideologien, die sich auf die Vergangenheit beziehen und auf die Rückgängigmachung oder Klärung von Unrecht der Vergangenheit, haben einen schlechten Track Record, haben einen langen Track Record, alles nur noch schlimmer zu machen. Und ich glaube, dass tatsächlich insbesondere, wenn wir uns, also das ist etwas, was auch in beiden Nationalbewegungen vorhanden ist, der Zionismus, die jüdische Nationalbewegung, die doch auch immer ganz, ganz stark darauf gerichtet ist, zu sagen, wir möchten 2000 Jahre Unrecht rückgängig machen, wir möchten in unser indigenes Heimatland zurückkehren, die sich sehr stark darauf beziehen. Andererseits tatsächlich in noch stärkerem Maße die palästinensische Nationalbewegung, in der Impuls sehr, sehr stark ist, eine positive Zukunft ausschließlich über eine Rückgängigmachung von dem, was man als Unrecht der Vergangenheit ansieht, zu denken. Das ist, ich hatte da letztens eine Diskussion mit einer Palästinenserin darüber. Wir haben dann geredet, wie soll man das übersetzen, ist die Adat al-Karama, das Zurückholen der Würde. Ich habe gesagt, das ist Quatsch, so werden Konflikte nicht gelöst. Du musst dir nicht deine Würde von Israel zurückholen, du musst deine Würde aufbauen. So, ja. Und deswegen würde ich tatsächlich sagen, historischer Kontext, da würde ich Henry Ford, der war ein bekannter Antisemit, aber ich würde Henry Ford zustimmen an dieser Stelle, der gesagt hat, History is bunk, Geschichte ist Müll. Ja? Wir brauchen keinerlei Verständnis der Nakba von 1948, glaube ich, um eine vernünftige, wirklich keinerlei, um ein politisches Zusammenleben von jüdischen und palästinensischen Menschen in Israel-Palästina denken zu müssen. Ja? Dieses Verständnis von dem, was 1948 passiert ist oder was 1929 passiert ist oder sogar was 2023 passiert ist, das kann dann später kommen. Aber die politischen Rechte, Pflichten, Sicherheit, Gleichberechtigung, diese Sachen existieren als Grundsätze vollkommen unabhängig eigentlich, glaube ich, von solchen geschichtlichen Betrachtungsweisen.
Interessante Perspektive. Wie siehst du das, Joanna, auch? Wie siehst du das bei den Kindern und Jugendlichen, die in den Schulen besucht? Ist die historische Frage, quasi was war bevor dem, was jetzt gerade passiert ist, spielt das eine Rolle bei den Kindern und Jugendlichen? Beziehungsweise würdest du dem zustimmen, dass es eigentlich gar nicht mal so wichtig ist, diese Dinge so präsent zu haben?
Da würde ich dir tatsächlich widersprechen. Ich finde schon, dass es wichtig ist, sich darauf zu beziehen, die Geschichte zu kennen, die Geschichte des Zionismus zu kennen und die Geschichte der Nakba, die Geschichte der Palästinenser zu kennen. Wenn wir uns den deutsch-deutschen Diskurs angucken, existiert die Nakba nicht. Existiert auch die Vertreibung der Palästinenser nicht. Niemand weiß, was ist eigentlich mit den Palästinensern passiert zwischen 45 und 48, als quasi fortlaufend und dann die Naxa, also 67. Und wenn wir uns die Jugendlichen angucken, die wissen nichts darüber. Das, was sie wissen, ist, Palästina wurde den Palästinensern weggenommen und sie müssen Palästina wieder zurückgewinnen.
Den Holocaust Bescheid?
Teilweise ja, teilweise nicht. Und das ist das Bittere. Da ist so wenig Fachwissen, ja, nicht mal Fachwissen, die Erwachsenen haben nicht mal ein Fachwissen. Da ist so wenig Wissen da, sowohl zur Nakba und zum Holocaust. Wir haben über Transagency ein Projekt, das nennt sich Brücken bauen und vorher hatten wir das Projekt Make Homos Not Walls. Da geht es genau darum. Wir sprechen über den Holocaust, wir sprechen über den Nahostkonflikt, wir sprechen über die Vertreibung der Palästinenser, wir sprechen über den jahrhundertealten Antisemitismus und dann kommen wir zur Gegenwart. Und da bin ich wieder bei dir. Die Geschichte muss man kennen, um Dinge zu verstehen. Und nichtsdestotrotz, damit sowohl jüdische als auch palästinensische Menschen, im Moment würde ich jetzt sagen, und das ist Fakt, die Palästinenser sind diejenigen, die entrechtet sind. Jüdische Menschen haben ihren sicheren Heimatort gefunden nach Jahrtausenden der Vertreibung. Palästinensische Menschen sind diejenigen, die entrechtet sind. Das heißt, es muss, damit es auch eine Zukunft gibt, die voll ist mit Frieden, mit Perspektive, mit Sicherheit, muss es die gleichen Rechte geben, ohne Wenn und Aber. Ohne Unterdrückung, ohne Vertreibung, ohne ethnische Säuberung, ohne Entmenschlichung. Und das Gleiche gilt für die jüdischen Menschen. Alle die Menschen, also natürlich die gleichen Rechte, ist ja klar. Alle, die sagen, from the river to the sea, Palästina gehört nur den Palästinensern und die Juden sollen vertrieben werden, da geht es nur um Ideologie. Umgekehrt haben wir auch von der Likud-Partei und auch von Teilen der zionistischen Bewegung, alle Palästinenser sollen vertrieben werden und Israel gehört nur den Juden. Das bedeutet, dass man nicht anerkennt, dass dort 7 Millionen Menschen auf der einen Seite und auf der anderen Seite leben, die das Recht darauf haben, in Frieden und in Freiheit und Sicherheit leben zu können. Und alles andere macht keinen Sinn. Nun kurz vielleicht ein kleiner Tipp. Ich habe vor kurzem das Buch von Khaled Rashidi gelesen. Ist ein palästinensischer Historiker, im Grunde genommen der Nachfolger von Edward Said, falls es jemanden was sagt. Ich gehe mal davon aus hier. Und gleichzeitig habe ich, oder quasi parallel zueinander, habe ich das Buch von Moshe Zimmermann gelesen. Palästinensischen Historiker, einen israelischen Historiker. Wobei Moshe Zimmermann sagt, de facto ist er Palästinenser, auch interessant, weil er quasi auf dem Mandatsgebiet Palästina geboren wurde. Und beide sind, da sind sehr große Parallelen, die schmerzhaft sind, sowohl für palästinensische Menschen als auch für jüdische Menschen, sich damit auseinanderzusetzen, wie viel Unrecht passiert ist. Und gleichzeitig haben wir heute die gleiche Situation auf einer anderen Ebene, dass jetzt Unrecht passiert und darüber geschwiegen wird. Und das geht natürlich nicht und das wird keinen Frieden für die ganze Region bringen.
Ja, danke.
Wortet, ne?
Du hast ja am Anfang beantwortet. Die Frage war ja, wie wichtig ist die historische Perspektive, und du hast dem Tom widersprochen. Vielleicht an dieser Stelle ein kurzer Punkt, um zu unserer zweiten quasi These, Frage für das Gespräch zu kommen. Jetzt seid ihr drei quasi per Berufsauswahl, Profession oft mit Diskussionen zu diesem Thema konfrontiert, und wir haben es ja vorher einleitend gesehen, fast alle hatten Erfahrungen gemacht, dass wenn man über dieses Thema sprechen möchte, dass es dann sehr unangenehm werden kann, warum auch immer. Entweder du bist innerhalb von drei Sätzen als Antisemit abgestempelt oder als Rassist oder als Nazi oder was auch immer, und das ist dann sozusagen einer weiteren Diskussion nicht unbedingt zuträglich. Und was natürlich auch passieren kann, ist, dass man einfach nicht mehr wirklich über dieses Thema gerne sprechen möchte, weder mit Kolleginnen und Kollegen in der Arbeit, im Freundeskreis, wo auch immer. Und das finde ich eigentlich sehr schade. Deswegen habe ich als zweite quasi Frage für uns gedacht, über Israel-Palästina reden, aber besser. Wie machen wir das? Tom, was sind denn deine Erfahrungen, wenn du über dieses, über dein Buch, entschuldige, Jens, wenn du über dein Buch gesprochen hast und sozusagen in dieser Bubble, aus der du kommst, wenn du da das ansprichst, wie macht man das, wie spricht man über dieses Thema, um die Wahrscheinlichkeit, dass es eskaliert und dass man irgendwie nachher, ich weiß nicht, Freundschaften verliert und irgendwie wütender ist, aber jedenfalls nicht klüger, um das so weit es geht zu minimieren. Was sind da deine Erfahrungen?
Also ich finde es erstmal wichtig, dass man solche Panels veranstaltet, wenn ich das mal so ganz so sagen darf, weil das ist nicht, tatsächlich nicht mehr selbstverständlich, dass Menschen gerade zu so einem Thema, die eventuell nicht alle der gleichen Meinung sind oder nicht die gleichen Hintergründe haben, sich gemeinsam auf eine Bühne setzen. So, das meine Erfahrung ist eigentlich eher, das war schon in den ganzen letzten Jahren so, das ist nicht erst seit dem 7. Oktober so, deswegen ist das auch irgendwie, also sowohl in der akademischen oder intellektuellen Szene irgendwie das doch, ich glaube, es gibt bestimmt die letzten 10, 15 Jahre so, dass irgendwie sehr darauf geachtet wird, wer mit wem mal wann auf dem Podium gesessen hat und ob das nicht vielleicht auch bedeuten könnte, dass der oder diejenige irgendwelche Positionen teilt, die man jetzt lieber canceln würde. So, und das
Kategorie in eine Schublade zu
es gibt eine ganz starke Schubladisierung, aber das ist ja, und es gibt eben aber dann auch das, also dann auch wirklich so Kontaktängste, ne? Also mit wem darf ich mich jetzt überhaupt noch blicken lassen oder auf einer Bühne sitzen? Und ich meine, der erste Schritt muss einfach jetzt mal verdammt sein, das irgendwie aufzubrechen. So, das ist das eine. Und das andere ist, deswegen habe ich am Anfang auch gesagt, irgendwie so, das ist ja auch, ich bin jetzt kein Historiker und ich bin kein Praktiker, das war einfach ein wie auch immer, journalistischer Essay, der versucht, so ein paar philosophische oder auch Denktraditionen irgendwie so Linien zu rekonstruieren, die auf so einem, mein persönliches Gefühl, so, ich verstehe nicht, was hier gerade passiert. Und ich habe mich eigentlich bemüht, ob das irgendwie gelungen ist, müssen andere beurteilen, aber ich hatte zumindest aus den Reaktionen auf diesen Essay das Gefühl, dass es zumindest irgendwie wahrgenommen wurde, das nicht so zu formulieren wie ich habe jetzt, weiß jetzt genau, was da passiert irgendwie und ich habe jetzt meine abgeschlossene Meinung, sondern ich versuche mich da ranzutasten und es könnte auch eigentlich alles ganz anders sein und ist nicht die Frage irgendwie so, vielleicht liege ich auch völlig falsch. Ich meine, das ist ja auch eine Situation, wo man irgendwie das Gefühl hat, irgendwie so, bin ich eigentlich jetzt ich verstehe irgendwie die Menschen, mit denen ich auch teilweise Jahre, teilweise Jahrzehnte in denselben Bubbles, in denselben Zusammenhängen verbracht habe, ich verstehe die nicht mehr. Und könnte ja auch an mir liegen. So, ich meine, das ist immer irgendwie das Erste, was man da dann irgendwie einbringen muss, gerade wenn man das in so einer essayistischen Form irgendwie sich in der essayistischen Form formuliert. Und ich glaube, es wäre schon viel gewonnen, wenn also zum einen mehr so Veranstaltungen wie diese stattfinden würden und dann irgendwie alle Beteiligten auch bereit wären, sich irgendwie als möglicherweise auch Irrende irgendwie dann darzustellen und als ne, den und das dann auch immer bereit wären, sich irgendwie an Selbstkritik zu üben, mit was so die eigenen Auslassungen angeht. Und wir haben es gerade insofern, auf die Frage, die wir irgendwie da eben noch stand, irgendwie ist das jetzt ein Konflikt wie jeder andere? Wir haben natürlich auch irgendwie die Beobachtung gemacht, irgendwie, dass gerade in diesem Konflikt die Leute sich irgendwie auf einmal bestimmte Positionen oder auf einmal bestimmte Zuordnungen dann irgendwie so weit fixieren, dass es eigentlich immer noch verhärteter und unverrückbarer zu werden scheint. Und das ist natürlich furchtbar, gerade was du ja auch gesagt hast, irgendwie so, weil es irgendwie den, oder was ihr beide gesagt habt, irgendwie weil diese symbolische Überfrachtung dieses Konfliktes mit allem Möglichen irgendwie überhaupt nichts, das ändert überhaupt nichts irgendwie an den Zuständen irgendwie in Gaza, in Israel, irgendwie in diesem ganzen Territorium, wenn irgendwelche DJs irgendwelche Festivals boykottieren oder boykottiert werden oder ne, also dieses ganze, ich glaube, das ist dann nochmal ein anderes Thema, warum sich jetzt irgendwie eine Kunstszene, die immer so viel irgendwie auf so den Safe Space der Überwindung von Differenzen und Identitäten irgendwie und Meinungen irgendwie und gemeinschaftliches Zusammenkommen gehalten hat, gerade dort jetzt irgendwie so diese Polarisierung und Verhärtung stattfinden. Und ich finde, auch da muss man dringend raus.
Ja, weil das Ziel von gesellschaftlichem Diskurs ist ja, dass wir im Diskurs auch vorankommen, dass wir vielleicht klüger werden. Tom, gelingt es im wissenschaftlichen Kontext? Und wenn ja, oder auch quasi in deinem persönlichen Umfeld, was sind deine Erfahrungen? Wie gehst du Diskussionen an, damit sie funktionieren?
Die Frage für mich ist sehr, sehr schwierig, weil ich leider gar nicht besonders gute Person bin, was Diskussionsverhalten angeht. Ich habe da so einige Probleme. Ich rede zu viel und ich mache halt oft, dass ich als Wissenschaftler dann halt einfach Leute steamrolle mit dem, was ich dazu mehr weiß. Das ist nicht wirklich das sinnvolle Kommunikationsverhalten. Das ist vor allem nicht übertragbar auf andere Menschen, die nicht dafür bezahlt werden, dass sie sich den ganzen Tag nur mit diesem Thema beschäftigen, was bei mir der Fall ist. Wobei sich auch so ansonsten genug Leute den ganzen Tag mit diesem Thema beschäftigen. Ich habe dazu mal ein Meme gemacht. Das kann ich leider nicht einblenden, aber das kann ich vielleicht beschreiben. Ich erlebe viele Menschen, die sagen, ach, dieser Konflikt ist doch so kompliziert. Ach, das ist so furchtbar. Ich wünschte, die würden aufhören, sich zu ermorden. Ach, was soll man dazu sagen? Und diese Perspektive finde ich vollkommen okay. Die kommt oft von Leuten, die haben keine Ahnung von dem Thema. Aber das ist vollkommen okay. Es ist auch okay, zu dem Thema keine Ahnung zu haben, finde ich. Das ist oft sogar gut, weil dann eben oft genauso eine Perspektive dabei rauskommt, die sehr der Perspektive ähnelt, die die Menschen vertreten, die ich persönlich für die Wissendsten und Weisesten bei diesem Thema handle. Dass es nämlich ein komplizierter Konflikt ist, wo man beide Seiten sehen muss. Es gibt aber dafür ganz, ganz viele Menschen, die sich enorm, das ist eben diese symbolische Überfrachtung, die sich enorm einseitig mit diesem Thema beschäftigen, unglaublich viel Empathie für die eine Seite aufbauen, gar nichts für die andere und denken, Palestine will free the world, Palestine will set us free oder Israel will set us free, auch wenn das kein so expliziter Slogan ist, aber die Ideologie ist da oft relativ ähnlich. Intensive beschäftigen, aber sehr einseitig. Die muss man eigentlich tendenziell angreifen. Und deswegen habe ich mir mittlerweile so einen Slogan überlegt, der ist sehr, sehr provokant. Aber wenn man ihn kontextualisiert, ist er, glaube ich, eigentlich gar nicht besonders kontrovers, nämlich Free the World from Israel and Palestine als Symbolen. Ja? Als Symbol, nicht als Menschen, nicht als Gesellschaft, nicht mal als Staaten. Ich bin jetzt auch kein Anarchist oder so. Aber Free the World from Israel and Palestine als Gründen, warum mehr Krieg besser ist, ja, als Gründen, warum wir sozusagen, also als Idee eines Zivilisationskampfes, ja, als Idee eines Endkampfes zwischen Gut und Böse auf der Welt. Und ein letzter Punkt, was ich versuche, Menschen mitzugeben zu diesem Thema, ist, dass das Endziel eben, also wenn man das alles nicht machen soll, ja, wenn Palästina und Israel keine Symbole sein sollen für irgendetwas, die leider verlangen, dass wir die Menschlichkeit der beteiligten Menschen hinten anstellen, weil die symbolische Bedeutung ist höher, dann muss man sich fragen, was soll dann das Ziel sein? Das Ziel muss immer sein, darauf sollte man in Diskussionen immer pochen. Das Ziel jedweder Politik muss sein, das friedliche Zusammenleben von beiden Menschengruppen, beiden Völkern in diesem Land. Das muss das Ziel jeder Politik sein. So kann man sehr, sehr einfach Hamas-solidarische Positionen entlarven, weil man sagt, okay, du bist für die Befreiung von Palästina und die Hamas ist arbeitet irgendwie für die Befreiung von Palästina. Du findest sie zwar ein bisschen zu konservativ, aber sie sind wenigstens dafür, für die Befreiung. Dann sage ich, nein, das Ziel der Hamas ist nicht das friedliche Zusammenleben beider Völker und das friedliche Zusammenleben beider Völker ist das Endziel, nicht die Befreiung Palästinas. Ja. Und das Gleiche kann man natürlich auch andersrum machen, wenn man zum Beispiel sagt, okay, also Benjamin Netanyahu, der ist vielleicht ein bisschen korrupt. Ja, das gibt es ja auch. Leute kritisieren Netanyahu, aber ausschließlich wegen seiner innerisraelischen problematischen Politik und überhaupt nicht wegen Gaza oder Westjordanland. Wenn Leute sagen, ja, Netanyahu ist natürlich vielleicht ein bisschen schmierig und ein bisschen korrupt, aber er verteidigt das jüdische Volk gegen seine Feinde mit großer Geschicklichkeit, dann sage ich aber auch hier ein Politiker, dessen offensichtliches Ziel nicht das friedliche Zusammenleben beider Völker ist, kann keine Solidarität bekommen.
Und gelingt das im wissenschaftlichen Kontext, wenn du mit jetzt nicht Leuten redest, die du beschäftigst dich damit den ganzen Tag, du beschäftigst dich auch oder sprichst über das Thema mit Leuten, die das ebenso tun, gelingt das dann dort, sich über das Thema bei einem Mittagessen zu unterhalten, ohne Gefahr zu laufen, dass man da gleich in irgendeine ganz fürchterliche Schublade gesteckt wird oder vielleicht versucht es, den anderen in so eine Schublade zu stecken? Schafft man das?
Das Problem ist, dass ich mit den Bubbles, die ich dessen verdächtigen würde, bisher noch relativ wenig direkten Kontakt gehabt habe, was ich hoffentlich bald ändern kann, weil ich möchte gerne diskutieren. Allerdings muss man tatsächlich sagen, dass die deutsche Wissenschaft bei diesem Thema auch sehr, sehr merkwürdig aufgebaut ist, weil es gibt in Deutschland, ich will in Deutschland reden, in Österreich ist, glaube ich, noch mehr, also gibt es zu dem Thema generell sehr wenig. In Deutschland insbesondere gibt es kaum Wissenschaft, die sich mit Israel und Palästina beschäftigt. Wirklich. Die deutsche Wissenschaft beschäftigt sich in überwältigender Weise entweder mit der arabischen oder islamischen Welt und schließt dabei Israel irgendwie ein bisschen aus, als würde es gar nicht in die Region gehören, oder beschäftigt sich enorm intensiv mit Antisemitismus, auch mit dem israelbezogenen Antisemitismus, aber fast gar nicht mit Israel und Palästina als nahöstlichen Gesellschaften selbst. Zum Beispiel, wenn man mal guckt, wenn man sich deutsche Professuren für Antisemitismusforschung anguckt, Hebräisch oder Arabisch spricht dort so gut wie niemand. Ja, deswegen in der deutschen Wissenschaft wird das Thema erstaunlicherweise relativ oft umgangen, aber ich erlebe dann tatsächlich auch, wenn man dann eben irgendwie versucht aufzutrumpfen mit Expertise zu diesem Thema, also dann kommt man aber auch gar nicht so, kann man auch einigermaßen weit. Also ich zum Beispiel erlebe, dass das sehr, sehr großes Interesse an meiner Arbeit besteht mit der Vorstellung, aha, der spricht ja Arabisch und der kann ja tatsächlich palästinensische Bücher lesen, dann laden wir den mal ein. Deswegen werde ich relativ oft eingeladen, glaube ich. Also das ist auch wieder positiv.
Vielen Dank. Ja, Joanna, was sind denn deine Erfahrungen, Best Practice, sowohl jetzt im privaten Kontext als auch bei Schulbesuchen zum Beispiel? Wie geht man solche Gespräche an, um das Eskalationspotenzial klein zu halten?
Ich muss da an der Stelle kurz ausholen, weil ich immer wieder aus verschiedenen Perspektiven spreche. In erster Linie bin ich Betroffene. Dann bin ich Geschäftsführerin von einem gemeinnützigen Verein, der Bildungsprojekte macht. Dann bin ich politische Bildnerin und ich bin Menschenrechtsaktivistin. Vier Rollen. Und diese vier Rollen sind manchmal sehr schizophren. Vor allem als Palästinenserin. Nicht, weil ich als Palästinenserin anders spreche als politische Bildnerin, aber manchmal brauchen betroffene Personen, und ich spreche jetzt als Palästinenserin, safer spaces. Sie brauchen einen Raum, wo sie für sich mit ihren Gefühlen, mit ihrem Frust, mit ihrer Wut, mit ihrem Schmerz sich miteinander auseinandersetzen können, ohne den Rücksicht auf jemand anderes zu nehmen. In dem Fall auf den jüdischen Kollegen, jüdische Freundin etc. pp. Dann gibt es die Braver Spaces und da kann man das anwenden als politische Bildner oder politische Bildnerin, wo wir mutige Räume eröffnen, über ein herausforderndes, kontroverses Thema zu sprechen. Und in unseren Breitengraden und im Nahen Osten gibt es kein kontroverseres oder emotionalisierendes Thema mehr als Israel-Palästina. Und da muss man diese mutigen Räume öffnen. Und dann gilt es auszuhalten. Da gilt es, Mehrdeutigkeiten auszuhalten, Gleichzeitigkeiten auszuhalten und Widersprüche auszuhalten. Die Realität von einem jüdischen Menschen ist nicht dieselbe Realität von meinem Vater. Ist nicht dieselbe Realität, wie ich aufgewachsen bin. Und wenn wir die Möglichkeit haben, das auszuhalten, zuzuhören, empathisch zu sein, dann können wir auch ins Gespräch kommen. Und das heißt nicht, dass wir immer einer Meinung sein müssen. Müssen wir nicht. Wir können auch politisch von mir aus ein bisschen auseinanderdriften, gar kein Problem. Wir können auch den einen gut finden und den anderen nicht, auch gar kein Problem. Aber wenn unsere Werte darin bestehen, was Tom gesagt hat, es geht um die Menschen, es geht um die Menschenwürde, es geht um die gleichen Rechte für alle, dann können wir uns näher kommen. Wenn die eine Seite, auch in den Braver Spaces, darauf pocht, dass nur die eine Seite Recht hat und nur die eine Seite Recht hat, auch zu existieren und die Rechte hat und alle anderen nicht, dann kommen wir nicht weiter. Dann wird der Braver Space auch auseinanderdriften. Und jetzt kommt noch eine Rolle, das hatten wir tatsächlich gerade oft, bevor wir hier reingekommen sind. Ich bin Geschäftsführerin von einem Verein. Das heißt, wir kriegen Förderung vom Staat. Und je nachdem, in welchem Diskurs ich mich befinde, muss ich ganz doll aufpassen, wann spreche ich als Betroffene, wann spreche ich als Geschäftsführerin, was kann ich sagen, was kann aus dem Kontext gerissen werden und wo werde ich sofort angegriffen und vor allem als Palästinenserin werde ich gecancelt. Und dann spielt es keine Rolle, dass ich Geschäftsführerin von einem Verein bin. Ich kann gecancelt werden und unsere Fördergelder können gestrichen werden, wenn etwas aus dem Kontext gerissen wird. Und in diesem Spannungsverhältnis und in dieser Schizophrenie befinde ich mich immer wieder. Und nicht nur ich, auch viele andere palästinensische Menschen. Vor kurzem haben wir, und ich komme bald zum Schluss, vor kurzem haben wir Mitarbeitende gesucht. Explizit palästinensische Mitarbeitende. Niemand wollte sich outen als Palästinenser. Wir mussten explizit nachfragen. Und dann haben wir uns die Frage gestellt, warum melden sich eigentlich die palästinensischen Menschen nicht? Warum wollen die nicht in dem Kontext arbeiten? Und dann war die Antwort, es liegt vielleicht an uns. Vielleicht mögen die es nicht, dass wir diesen jüdisch-muslimischen, israelisch-palästinensischen Dialog machen. Aber die Antwort war, die meisten palästinensischen Menschen sind gar nicht in diesem Bildungskontext. Entweder sind sie politisch aktiv, also politisch-aktivistisch aktiv, oder sind, und jetzt muss ich ein paar Vorurteile leider loswerden, sind entweder Ingenieure, Ärzte, Anwälte und keine Sozialarbeiter, keine Psychologen, weil der Druck für palästinensische Menschen eher etwas anderes zu machen größer ist. Und da müssen wir uns wieder hinbewegen, auch Wissenschaft, es gibt nichts zu Palästinensern, zu antipalästinensischem Rassismus, der wirklich sehr deutlich spürbar ist, vor allem in Deutschland. Es gibt kaum was dazu. Und da müssen wir diese Räume, Braver Spaces, Safer Spaces eröffnen und noch wichtiger, Dialoge eröffnen. Wir müssen im Gespräch bleiben. Und wenn es wehtut, bleibt im Gespräch, hört den Betroffenen zu. Und es geht nicht um euch und es geht nicht um eure Befindlichkeiten. Es geht um palästinensische Menschen und es geht um jüdische Menschen. Es geht um Menschen, die wirklich alles zu verlieren haben. Es geht nicht um deutsche Befindlichkeiten oder österreichische Befindlichkeiten.
Ja, also ich denke auch die Schere im Kopf mit, was nicht alles drohen könnte, wenn ich mich jetzt äußere, das ist wohl nicht das Rätselslösung, dass wir als Gesellschaft einfach immer stummer werden, weil wir uns nicht mehr dazu öffentlich zu äußern trauen. Jetzt hätte mich noch, bevor wir ins Publikum gehen und uns Fragen holen, interessiert, es kann ja auch sein bei diesem Thema, dass sozusagen, ja, man hat eine andere Meinung gegenüber jemandem, der sozusagen ganz weit weg von einem selber ist, von dem man schon vorher weiß, der denkt jetzt ganz anders als ich. Es kann aber natürlich auch sein, dass das im Freundeskreis man draufkommt, hey, eigentlich, wir haben wenn wir über Gott und die Welt reden, haben wir eigentlich zu sehr vielen Themen, sind wir auf einer Wellenlänge, deswegen sind wir ja auch befreundet. Aber hey, schau an, auf einmal kommt Israel-Palästina auf so das Gespräch dorthin und ich stelle fest, du siehst das ganz anders und das triggert mich jetzt irgendwie. Was mache ich jetzt, wie gehe ich damit um, damit ich ein Gespräch führen kann und aber nachher immer noch einen guten Freund oder eine gute Freundin habe und das nicht in die Brüche geht?
Also wenn ich darauf antworten kurz, also als Privatmensch reißt mir schon der Geduldfaden manchmal. muss ich leider sagen, sowohl im familiären als auch im Freundeskreis, vor allem wenn da Personen mit mir diskutieren wollen, die wirklich gar keine Ahnung haben und auch nicht mal Palästinenser sind und mir dann mitteilen wollen, was richtig und was falsch ist, dann kann es ein bisschen unangenehm werden. Aber wenn ich mich zusammenreißen kann, versuche ich auch da ein bisschen Aufklärung zu betreiben. Aber es ist wirklich sehr schwer.
Ja, Tom?
Also ich hab wegen diesem Thema auch tatsächlich, ich habe wegen dem Thema Freunde verloren in den letzten anderthalb Jahren. Also ein guter Freund von mir hat gesagt, er würde mich persönlich exekutieren. Ich glaube, der ist auch ein bisschen verrückt. Das ist so, kennt vielleicht den Ausdruck Virtue Signaling. Man nimmt eine politische Haltung quasi als so eine Art Identität an, um irgendwo sozusagen dazu zu gehören, und der macht das so ein bisschen, macht das, was man im Internet sprach, würde man sagen, Based Signaling. Für ihn ist Islamismus so eine Identität, in die er sich reinwirft, wo er überhaupt nicht so lebt und auch nicht das entsprechende Umfeld hat. Das ist seine Internet-Identität, und der sagt ja dann eben, er würde mir persönlich die Kugel geben. Auf der anderen Seite habe ich zum Beispiel auch jüdische Freunde, die mich irgendwie als so eine Art Dump für ihre ganzen Aggressionen nutzen und die mir dann so in dem Stil ungefähr sowas schreiben wie: Sind nicht alle Menschen in Gaza des Todes würdig? Wie siehst du das? Und er weiß natürlich genau, dass ich das nicht so sehe. Ich glaube, er hofft auch so ein bisschen, dass ich dann ihm widerspreche. Und er lässt dann einfach so seinen Dampf ab. Aber für mich ist das natürlich trotzdem sehr anstrengend. Wie geht man aus diesen Diskussionen? Ich kann eigentlich wirklich, wirklich an dieser Stelle nur sagen, man sollte sich von diesem Thema so ein bisschen befreien. Und man sollte verstehen, dass das ein Konflikt unter vielen ist und dass die Welt eben nicht dort gelöst wird. Das Problem ist natürlich, solange es ganz viele Menschen gibt, die glauben, alle Probleme der Welt werden dort gelöst, muss man dann auch darauf eingehen. Ja, wie gesagt, ich zum Beispiel rege mich dann natürlich auch wieder über die Leute auf, die genau das tun. Ja, die der Ansicht sind, if we free the world from Hamas, if we free the world from Israel, everything will be all right. Deswegen, also dazu gibt es auf jeden Fall kein Patentrezept, gerade weil bei diesem Thema die Menschen ja auch oft das Schlimmste in sich herauslassen. Es gibt, glaube ich, kein Thema, bei dem so viele Menschen katastrophal problematische Positionen haben, durch die politischen Lager hinweg, wie dieses. Was soll man da tun? Man kann ja nicht an diese, man kann natürlich sagen, es interessiert mich nicht. Man kann zynisch werden oder man kann diese Leute cutten, aber das ist ja nicht das, was du hören willst. Das ist auch keine Lösung für das Ganze. Also da kann ich keine Antwort geben.
Jens.
Also ich habe schon die Erfahrung gemacht, also es ging bei mir natürlich auch durch, also was heißt natürlich, aber ich glaube wie bei vielen durch Freundeskreise. Und ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass man mit all denen, an denen einem liegt, dann immer mal ein sogenanntes klärendes Gespräch führen muss. Also es gab mal irgend so ein halbes Jahr, wo ich jede Woche zwei klärende Gespräche geführt habe. Jetzt mal, hast du Zeit für ein klärendes Gespräch? Ich so, ja, es gibt mal die gleiche Bar in Prenzlauer Berg, wo wir dann die klärenden Gespräche durchführen. Das geht schon. Man hat trotzdem, das ist gerade in Berlin so, plötzlich auch in so Kreisen, mit denen man dann so auf irgendwelchen Vernissagen oder Atelierempfängen oder was auch immer, irgendwie plötzlich das Gefühl, da ist jetzt irgendwie so ein Elefant im Raum. Und man bestimmte Leute grüßen andere Leute nicht mehr. Also es ist dann einfach auf so eine wirklich völlig bescheuerte Ebene runtergebrochen, irgendwie so, wie ich schon sagte, es ist nicht nur auf dem Podium, wer mit wem nicht doch gesehen werden will und wie und was, sondern es ist irgendwie einfach so, die Leute werden plötzlich so sortiert, wo dann auch kein Gespräch mehr möglich ist oder man denkt so, ach komm, lass irgendwie. So, das ist irgendwie, aber wie gesagt, im Zweifelsfall habe ich die Erfahrung gemacht, es geht dann schon, was wirklich deprimierend war, dass es in vielen Fällen so ist, dass dann in diesem Kunstbereich, zum Beispiel im Clubmusikbereich, letztes Jahr beim CTM-Festival in Berlin, an dem mir das ich seit über 20 Jahren begleitet habe, das sind Leute, an denen mir sehr viel liegt, die sehr viel dafür getan haben, irgendwie auch gerade auch Positionen aus dem globalen Süden nach Berlin zu bringen irgendwie und queere KünstlerInnen irgendwie nach Berlin zu bringen irgendwie und aus Afrika etc. Also wirklich ganz toll. Und aus irgendwelchen Gründen, die man der eigentliche Grund war, dass die halt eben Zuschüsse vom deutschen Staat erhalten, irgendwie vom Hauptstadtkulturfonds und Festivalförderung und dann deswegen in das Visier dieser Strike Germany-Initiative, also jedes Festival, das sich von deutschen Steuerzahlern irgendwie finanzieren lässt, irgendwie nimmt teil am Genozid irgendwie in Gaza und da wirklich für ganz das in Grund und Boden boykottiert wurde, weil es dann so viral geht, irgendwie ein Drittel der Künstler gerade aus dem globalen Süden hat dann abgesagt. Und da ist wirklich für viele Menschen eine komplette Welt zusammengebrochen. Also auch so ein kulturelles Feld, in dem man sich teilweise über Jahrzehnte mit großer Leidenschaft, großem Engagement bewegt hat und du plötzlich zerbröselt alles an deinen Rändern, weil die Leute, mit denen du lange zusammenarbeitest, sagst, so, wenn du jetzt Geld von deutschen Staaten nimmst, dann bist du irgendwie ein Faschist. Und das ist das. Das sind die eigentlich wirklich deprimierenden Momente, wo das dann gar nicht, wo es dann einfach auch gar nicht mehr um Kontakte zwischen Menschen geht oder man kann sich auch gar nicht mehr miteinander auseinandersetzen, weil diese wie auch immer ja auch dann irgendwie anonym funktionierenden Kampagnen, die dann halt so über Instagram oder wie auch immer über die sozialen Medien dann initiiert werden, auch gar keine Möglichkeit des Widerspruchs oder der Debatte zulassen. Also da ist man dann, da geht es dann wirklich nur noch darum, which side are you on? Da geht es auch gar nicht mehr darum, eine bestimmte Meinung zu haben, sondern schon, wenn man sich einem, wie gesagt, wenn man jetzt Geld vom, wie auch immer, der deutschen Steuerzahlerin nimmt, dann ist man irgendwie auf der Genozidseite. Und das ist, also da ist wirklich, das muss ich mal mit dem ganzen Pathos sagen, ich auch als Musikjournalist irgendwie seit Mitte der 90er in Berlin diese Clubmusikszene begleitet, irgendwie da ist wirklich viel kaputt gegangen, was sich nicht wieder reparieren lässt. Das ist im Vergleich zu all dem, was in Gaza und in Israel passiert, irgendwie alles Pillepalle natürlich irgendwie. Aber wir reden ja jetzt auch davon, von unserer kleinen Welt, zu der dieses Festival hier ja nun unter anderem auch gehört. Und da war das für mich schon sehr, wirklich sehr deprimierend zu sehen, wie viel da an irreparablem Schaden angerichtet worden ist, gerade in einer Zeit, wo man denkt, diese Form der Kultur wird auch natürlich auch von rechts, von den Neoliberalen und von denen, die ohnehin alles kaputt sparen wollen, irgendwie dann irgendwie gefährdet. Eigentlich wäre es doch jetzt an der Zeit, unsere kleinen Safer Spaces zu schützen gegen die Welt. Und tatsächlich wird in diesen Safer Spaces gerade von innen alles kaputt gemacht, dass man schützen müsste. So.
Ja, ich würde auch daran zweifeln, ob es etwas bringt, weder den Menschen vor Ort in Israel und Palästina, wenn hier Freundschaften zu Bruch gehen und wir als Gesellschaft sozusagen einen toxischen Diskurs haben, ob irgendjemand etwas davon hat. Ich würde das mal anzweifeln. Ich habe auch keine Patentlösung, aber ich habe mir ein paar Gedanken auch selber gemacht, weil ich ja auch diese Erfahrungen gemacht habe, diese sehr unangenehmen. Und bevor wir quasi in die Fragerunde gehen, habe ich mir gedacht, ich gehe kurz raus aus meiner Moderatorenrolle und sage vielleicht auch das, was mir da aufgefallen ist. Also ich habe den Eindruck, diese Gespräche funktionieren besser, wenn man Abstand davon nimmt, jemanden überzeugen zu wollen oder Recht haben zu wollen, sondern wenn man mit so einer interessierten Neugier herangeht und sagt, ah, okay, so siehst du das und warum siehst du das so und was hat dazu geführt, dass du das so siehst, wo hast du das erfahren und eher so mit einer gewissen Neugier, wenn man es aushält und dann ja, natürlich sich selbst zu hinterfragen, wo es Verallgemeinerungen im eigenen Denken gibt, die unzulässig sind. Das ist ja, jetzt bin ich ja Journalist im Brotberuf und deswegen ist sozusagen sprachliche Präzision etwas, was mir im Beruf wichtig ist, aber auch darüber hinaus. Ich habe den Eindruck, also manchmal gibt es Diskussionen, die fangen an mit einer Kritik am israelischen Militär, soweit so gut. Im zweiten Satz geht es um Kritik an Israel als Ganzes und dann der nächste Satz sind schon die Juden. Und wenn man sich selber bei sowas erwischt, dass man irgendwie so eine Verallgemeinerung drinnen hat, also das ist wohl nicht das Rätsellösung. Und in die andere Richtung natürlich genauso. Ob man jetzt die Hamas kritisiert oder gleich sagt, die Palästinenser oder die Araber oder die Muslime, ist ein ziemlich großer Unterschied. Deswegen vielleicht im Denken darauf achten. Aber ja, ich bin ganz interessiert, Fragen aus dem Publikum dazu zu hören. Ich würde nur bitten, weil wir nicht sehr viel Zeit haben, die Fragen als Fragen zu formulieren und nicht als Gegenreferate, aber das werden wir sicher gut hinbekommen. Ja, da vorne war eine Frage, dann da war noch eine zweite und da eine dritte.
Bitte? Ich mag zu den Leuten reden. Ja, ich finde es ein bisschen sonderbar, dass Elevate jetzt das auf Fragen reduzieren will. Ich werde mich nicht nur auf eine Frage reduzieren lassen. Dass wir Probleme haben, über diesen Konflikt zu reden, ist ganz klar, aufgrund unserer Geschichte und aufgrund der Fakten, die wir zwischen Mittelmeer und Jordan seit Jahrzehnten erleben. Aber es ist keine Diskussion, glaube ich, die man nur aus der akademischen Perspektive führen kann, so quasi aus einer eurozentrischen, entspannten Perspektive, sondern es geht eben um reale Tragödien, beiderseitig, ist richtig. Und der Konflikt ist komplex, das ist auch richtig, aber letztlich muss man die Komplexität herunterreduzieren, damit man auch handlungsfähig wird, politisch handlungsfähig wird. Und das tue ich, und ich sehe einen Konflikt mit einem extremen Missverhältnis an Macht, an vor allem militärischen Machtmitteln. Und ich glaube, friedenspolitisch kann man entweder eine Mediation machen zwischen zwei ungefähr gleich starken Parteien, oder wenn sie extremes Missverhältnis an Macht haben, dann muss man, glaube ich, eine solidarische Position beziehen, um die schwächere Position überhaupt auf Augenhöhe zu bringen, dass sie von der stärkeren überhaupt ernst genommen werden muss für Verhandlungen. Und da merke ich, ich bin gleich fertig, da merke ich eine ungeheure Heuchelei in Europa, zum Beispiel dieser Assoziationsvertrag, den die EU gemacht hat mit vielen Privilegien für Israel, und wo Israel sich im Artikel 2 verpflichtet hat zur Einhaltung der Menschenrechte, und die EU tut nichts, um diesen Vertrag zu kündigen. Das wäre ein mächtiger Hebel. Und dann noch etwas, ich bin Obmann der Steirischen Friedensplattform, gleich.
Damit es fair ist den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern gegenüber, vielen Dank für die Wortmeldung, damit die anderen auch noch ihre Fragen an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier auf der Bühne stellen dürfen. Ich weiß, es ist etwas sehr Emotionales, aber wir geben uns Mühe, dass auch diejenigen, die auch noch jetzt so zugehört haben, ihre Fragen stellen können, damit dann unsere Expertinnen und Experten auf der Bühne antworten können. Da war noch eine Frage und dort war noch eine Frage.
Hallo, danke für eure Vorträge zuerst mal. Ich habe eine Frage zur sprachlichen Präzision, weil ich habe auch erlebt, dass die Diskussion sehr aufgeladen und verhärtet geführt wird, aber dass auch immer Leute in Lager zugeteilt werden, je nachdem, welche Begriffe sie benutzen, und das sehr viel Unsicherheit auslöst, welche Begriffe dürfen wir überhaupt verwenden, sollen wir verwenden, zum Beispiel beim Begriff Genozid für die israelische Kriegsführung. Da würde ich gern eure Meinung dazu hören.
Ja. Ja, beeinflussen die Begriffe, die wir verwenden, auch das Bild, das wir dadurch zeichnen?
Guckt mich beide an. Also die Sache ist, dass ich tatsächlich persönlich der Ansicht bin, dass diese Begriffe, dass man sich auf solche Begriffe nicht so unbedingt versteifen sollte, weil diese Begriffe uns nicht unbedingt helfen, das Thema zu lösen. Zum Beispiel, es gibt diesen Begriff Apartheid. Es ist spielend einfach nachzuweisen, dass die völkerrechtliche Definition von Apartheid im Westjordanland erfüllt ist. Das heißt aber nicht, dass die Benennung dieses Faktums uns irgendwie hilft, diesen Konflikt zu lösen. Ja? Insbesondere, wenn man sich anguckt, dass dieser Begriff oft in einem Kontext verwendet wird, dessen Endziel eben nicht ist, ein friedliches Zusammenleben beider Völker herbeizuführen, sondern dass dieser Begriff auffallend oft verwendet wird, um linke Positionen rüberzuziehen in eine Agenda, deren Ziel eben eine Befreiung von ganz Palästina überhalb des Ziels des friedlichen Zusammenlebens ist. Ja? Also sozusagen als Munition für den Endkampf gegen Israel. Deswegen sage ich übrigens auch, beim Begriff Genozid, dass ich sage, mit Begriffen, die diese Diskussion noch weiter spalten, kann man arbeiten, muss man aber nicht, weil ich zum Beispiel glaube, ganz ehrlich gesagt, die Frage, wie ein friedliches Zusammenleben beider Völker aussehen soll, wird fast gar nicht davon beeinflusst, ob der 7. Oktober ein genozidales Massaker war oder ob die israelische Armee in Gaza einen Genozid verübt hat. Ja? Deswegen Beispiel Ruanda. Die Tatsache, dass ein Genozid in Ruanda verübt wurde, hat zwar bedeutet, dass es eine große Dringlichkeit gab, das Blutvergießen zu stoppen, hat aber das Friedensprogramm für die Zukunft und die anvisierte Identität von der Zukunft denken, das habe ich mir direkt aufgeschrieben, und die anvisierte Gesellschaft, die man in Ruanda danach gerne gesehen hätte, nicht groß beeinflusst. Ja? Glaube ich, Und daher, also Begriffe werden und insbesondere, dazu kommt noch ein Punkt, wir erleben gerade eine Zeit, in der Zaubersprüche nicht mehr wirken. Ja, bestimmte Begrifflichkeiten, die sich etabliert hatten, Begriffe, die fast ausschließlich aus dem Begriffsuniversum des liberalen Internationalismus stammten, Begriffe wie Angriffskrieg, Völkermord, ethnische Säuberung, das sind Begriffe, die in der Vergangenheit gewisse Diskursmacht hatten und das haben sie immer weniger. Ja? Beispiel Donald Trump, wo solche Begriffe einfach auf den Kopf gestellt werden. Beispiel Putin, Beispiel übrigens auch Linke, die Hamas als Befreiungsorganisation oder als nationale Befreiung deklarieren. Man kann einfach keine Debatten mehr für sich entscheiden, indem man sich auf Begriffe beruht, deren Legitimation mittlerweile untergraben ist. Und das sage ich nicht, weil ich das gut finde. Ich sage, das ist einfach ein Fakt. Und deswegen sage ich sozusagen, solche Begriffe hatten mal eine bestimmte Bedeutung, sozusagen ein bisschen wie ein Zauberspruch, dass sie Leute zum Nachdenken gebracht haben oder dass sie eine starke Wirkung hatten. Und das haben sie vielleicht jetzt sowieso nicht mehr.
Wie seht ihr das, die Bedeutung von Begriffen wie Genozid, Apartheid, wenn man über dieses Thema redet, wie seht ihr das?
Also es hängt ja davon ab, wer spricht darüber. Wenn Betroffene sagen, das ist ein Genozid, dann darf man demnächst nicht absprechen. Wenn das für sie befreiend ist, zu sagen, es ist ein Genozid, dann sollen sie es sagen dürfen. Wenn das aber von Kreisen genommen wird, um quasi Hass zu verbreiten, wenn es um Radikalisierung geht und so weiter, dann wird es halt problematisch. Und ich persönlich versuche mich quasi im Rahmen des Juristischen zu bewegen und benenne die Dinge so, wie sie sind. Ich spreche von Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ich spreche darüber, wie gerade auch der Strafgerichtshof und die internationale IGH und IGSTH darüber sprechen und versuche quasi darauf hinzuweisen, aber ich bin keine Juristin. Und ganz ehrlich, das sagen viele Friedensaktivisten, name it as you want, stop it. Nenn es, wie du es willst, es soll einfach aufhören. Nichts von dem, klar, wir können über Asymmetrie, wir können über Machtverhältnisse, wir können über alles sprechen. Aber die Menschen vor Ort verhungern, sie sterben. Sie verrecken elendig. Und dieser Begriff ist dann nochmal die deutschen Befindlichkeiten scheißegal, wenn jemand verhungert. Es geht einfach nur darum, dass es aufhört.
Das, denke ich, können wir alle unterschreiben. Ja, dort war noch eine Frage und dann zuerst da hinten und dann in der zweiten Reihe.
Ja, hallo. Ich wollte noch einmal zu einem Begriff zurückkommen, der von euch oft angewandt wurde, nämlich dem der Empathie. So als Grundlage für überhaupt Entscheidungen, sich auf eine Seite zu stellen oder auf die andere. Nun hat Empathie immer etwas mit Parteinahme zu tun. Und deswegen ist, glaube ich, auch dieses Beispiel in Ruanda ein sehr spannendes, weil dort die Empathiemaschine oder die Empathieübertragung in unserem Kontext offensichtlich nicht so funktioniert, weil es keine zwei Parteien gibt, wo diese Empathie-Motivation überhaupt richtig funktioniert. Bei Israel und Palästina aber offenbar schon. Und diese Empathieübertragungen werden ja auch technologisch überformt und übermittelt, also das ist eh schon, es ist ja auch ein TikTok-Aktivismus und so weiter. Und ich frage mich jetzt nur, wie man bei dieser Frage der Empathie zu etwas anderem gelangt. Man muss nämlich die Empathie, glaube ich, auch manchmal blockieren. Also man muss sie auch durchbrechen mit einer anderen Form von Diskurs, weil sonst, glaube ich, diese Spaltung enorm einseitig wäre. Also ich will damit nur sagen, dass Empathie nicht nur eine, glaube ich, wünschenswerte Form ist, sondern dass die Empathie selbst reflexiv gestaltet werden muss, glaube ich. Das hätte mich interessiert, wie er dazu steht.
Thomas, das musst du noch mal erklären. Ich glaube, da haben wir unterschiedliche Empathiebegriffe. Damit sind wir wieder bei der Begriffsdiskussion irgendwie. Also
ich meine einfach nur, dass Empathie sind ja auch Skripts. Ja, also irgendetwas, es ist ein Szenario dargestellt und dann bedeutet es, ich sehe jetzt das weinende Kind, das sterbende Kind, und im Sehen dieses weinenden Kindes gibt es einen abwesenden anderen, der daran schuld ist. Das meine ich damit.
Ja. Was ich damit meine, wie ich am Anfang sagte und was ich am Beginn meines Essays zu schreiben versucht habe, ist, dass ich verstehe den Einsatz von Empathie in solchen Fällen als die Bereitschaft, sich in den Schmerz des anderen einzufühlen. So. Und das heißt, was an bestimmten Stellen verloren geht, ist irgendwie, wenn man das tatsächlich irgendwie diese Konflikte so, die Komplexität so reduziert, dass man sich nur noch für den Schmerz der eigenen Seite im weitesten Sinne irgendwie dann irgendwie Empathie aufbringen kann. Das ist natürlich dann irgendwie eine Verhärtung, wie du gesagt hast, irgendwie, wo dann, ne, die PalästinenserInnen nicht mehr als Menschen erscheinen, sondern irgendwie als irgendwas, was vertrieben werden muss. So. Und der, so wie ich den Begriff verwendet habe, bedeutet der für mich irgendwie aus meinem eigenen Kosmos herauszutreten, um mir das von der anderen Seite anzusehen oder um zu verstehen, irgendwie, dass die Komplexitätsreduktion auf eine Polarisierung von Seiten überhaupt generell falsch ist. Dass es natürlich irgendwie eine gewissermaßen uneinlösbare Utopie ist, mit in jeglichem Konflikt gegenwärtig mit allen Beteiligten irgendwie Empathie aufzubringen, ist ja dann nochmal eine andere Frage. Das ist einfach eine notwendige Reduktion von Aufmerksamkeit. Da geht es dann, glaube ich, weniger um Empathie, sondern darum, dass man sich halt auf bestimmte Sachen fokussiert und andere Sachen fallen lässt. Ich glaube, da kommen wir auch nicht raus. Aber was wir immer berücksichtigen werden sollten, ist irgendwie die Fähigkeit zur Selbstkritik, ob wir die Sache wirklich so richtig und in der angemessenen Komplexität sehen, dass wir uns dann auch irgendwie auch in den Schmerz der anderen einfühlen können.
Ich wollte auf etwas anderes hinweisen. Ich finde es sehr sinnvoll, tatsächlich auf eine Weise, was ihr beide gesagt habt. Ich will auf einen ganz anderen Aspekt hinweisen, und zwar in diesem Konflikt sehen wir jede Menge räuberische Empathie. Diesen Begriff habe ich mir mal ausgedacht, Predatory Empathy auf Englisch, aber in diesem Begriff sehen wir jede Menge räuberische Empathie. Beide Seiten, und das ist normal in Kriegen, das ist absolut normal, das ist, liegt nicht auf die Bosse, an der Boshaftigkeit von einer der beiden Seiten, das Besondere ist nur die Empfänglichkeit von uns dafür. Beide Seiten benutzen Empathie, um damit schädliche und inakzeptable Politik, Werbung dafür zu machen. Es gibt beispielsweise ein furchtbares Video von dem Kind Hind Rajab, das im Gazastreifen von israelischen Soldaten erschossen wurde, in einem Auto, das stundenlang im Auto saß und um Hilfe gerufen hat und dann von Kugeln durchsiebt gefunden wurde. Das ist furchtbar. Das ist aber kein Grund, um mit dieser Empathie den Mensch zu überwältigen und ihm hintenrum beispielsweise eine politische Meinung damit aufzuzwingen, dass beispielsweise die Hamas mit ihrer Art von Kriegsführung, die sich ganz klar hinter der Zivilbevölkerung versteckt, keine Rolle im Tod von diesem Kind spielen würde. Ja, das spielt sie nämlich. Ja. Also man benutzt Empathie, um den Menschen zu überfordern und ihn dazu zu bringen, bestimmte Meinungen zu akzeptieren in dem Moment, wo er verletzt, schockiert und überfordert ist. Das Gleiche wird übrigens auch von Israel sehr viel mit den ermordeten Biberskindern gemacht. Ja? Also wo gesagt wird, guck dir dieses Baby an, die Monster haben es ermordet, mit diesen Monstern können wir nicht mehr zusammenleben. Nein, dieser letzte Schritt, den muss man genauso ablehnen, als ob vorher kein Kind ermordet worden wäre. Ja? Weil das folgt nicht schlüssig auseinander und deswegen sollte man solche räuberische Empathie ganz scharf ablehnen und sich davon halt auch nicht manipulieren lassen. Ja? Und tote Kinder werden in diesem Konflikt von beiden Seiten benutzt, nicht von allen Menschen auf beiden Seiten, aber von bestimmten Kreisen beider Seiten benutzt, um uns zu manipulieren.
Der Missbrauch einer zutiefst menschlichen Emotion, Mitgefühl zu empfinden, der missbraucht wird. Joanna.
Also ich verstehe Empathie als Humanistin anders. Für mich spielt jedes Leben jedes Menschenleben eine Rolle. Und ich empfinde die gleiche Empathie sowohl für jüdische Menschen als auch für palästinensische Menschen. Wenn ein palästinensisches Kind stirbt, trauere ich. Wenn ein jüdisches Kind stirbt, trauere ich. Ich trauere um die Geiseln, ich trauere um die Palästinenser im Gazastreifen. Für mich gibt es keinen Unterschied. Es ist kein, wenn ich sehe, wie zum Beispiel diese Inszenierung auch von den Geiseln, die von der Hamas betrieben wird, das ist für mich sehr schmerzhaft, weil ich sehe, wie die Menschen leiden. Und gleichzeitig sehe ich, wie die Palästinenser leiden. Und ich empfinde den gleichen Schmerz, auch als Betroffene. Und für mich ist es eher umgekehrt. Wenn du nur Mitgefühl und Empathie für eine Seite hast, dann stimmt etwas mit deinem Moralkompass nicht. Ich weiß, es ist jetzt mega verurteilend und krass, aber wenn es um Menschenleben geht, dann spielt die Hautfarbe keine Rolle, die Religion nicht, die Identität, die ethnische Herkunft. Es geht um einen Menschen. Ich trauere auch genauso um die Menschen im Jemen. Ich trauere auch genauso um die Menschen im Sudan. Als Betroffene habe ich noch eine andere Nähe. Aber das Gefühl ist für mich als Joanna, als Humanistin, als Menschenrechtsaktivistin dasselbe.
Danke sehr. Verdient das Szenenapplaus. Wir haben in der letzten Reihe eine Frage, dann war hier eine Frage, dann 3 und 4. Schauen wir mal, ob wir sie unterbringen in der Zeit, die uns noch bleibt.
Vielen Dank für die wertschätzende und diverse Diskussion. Meine Frage bezieht sich auch auf das Thema Empathie. Und zwar, ich möchte eine mögliche Antwort auf eine Frage, die in der ersten Runde offen geblieben ist, Jens anbieten, und mich würde interessieren, wie du sie das siehst. Und zwar, könnte es sein, dass die mangelnde Empathie, die Sie kritisiert haben im Club-Kontext, ja, in Deutschland, die Ursache hat, dass es vielleicht davor eine nicht vorhandene Empathie für die Seite der Palästinenser gab. Und ich kann dazu persönlich berichten, ich bin in Österreich zur Schule gegangen und als ich Matura hatte, also zum Zeitpunkt meiner Matura, wusste ich sehr viel über den Holocaust, über die Shoah, und ich hatte sehr große Empathie für das jüdische Volk. Ganz, ganz stark, körperlich spürbar. Und ich wusste nichts über die Palästinenser. Wenn ich Palästinensern gehört habe, dann hatte ich so ein Bild von Steine schmeißenden Arabern, die den Juden Troubles machen. Ich wusste nichts über die Nakba, überhaupt absolut zero. Ich hatte nur Empathie für das jüdische Volk, österreichische Schulbildung. Dann erst vor wenigen Jahren habe ich mich auseinandergesetzt mit der anderen Seite. Erstmals durch Massive Attack, meine Lieblingsband, die 2011 ein Flüchtlingslager im Libanon besucht haben. Ich las einen Artikel drüber. Massive Attack, oh, was machen die mit den Palästinensern? Warum gibt es Flüchtlinge im Libanon? Ich wusste nichts. Ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt. Dann habe ich vor 4 Jahren selbst ein Flüchtlingslager in Beirut besucht mit einer Menschenrechtsorganisation. Ein palästinensisches Flüchtlingscamp. Da wohnen Menschen unter schlimmsten, menschenunwürdigsten Zuständen. Das sind Betonslums. Und ich habe Familien dort besucht, sie haben mir ihre Schicksale erzählt. Sie hatten noch die Schlüssel von ihren Häusern, ihrer Vorfahren, die im Zuge der Nakba vertrieben waren. So, die Frage ist jetzt, könnte es sein, eben, dass die, und dann war meine Empathie für das palästinensische Volk sehr groß dadurch, dass ich einfach neue Details aus der Geschichte mir selbst nachgebildet habe. Und könnte es sein, dass im Club-Sektor, also in der Club-Szene in Deutschland, diese mangelnde Empathie oder zu wenig Empathie für die israelischen Opfer des 7. Oktober diesen Ursprung hat, dass sie in Deutschland so wenig wissen oder so wenig in der Bildung über das Schicksal, über die Seite der Palästinenser gelehrt wird.
Danke sehr. Also hat Empathielosigkeit vielleicht zur Empathielosigkeit geführt? Vielleicht kriegen wir es mit einer kurzen Antwort hin, dass wir auch die anderen Fragen noch zusammenbringen. Versuchen wir es.
Ja, das. Also aus meiner Erfahrung also ich kann jetzt mal vor allem für die Berliner Clubmusikszene sprechen, irgendwie, also kann das schon deswegen nicht stimmen, weil das schon seit sehr langer Zeit, also gerade libanesische KünstlerInnen, irgendwie, die in Berlin aufgelegt haben, irgendwie, und es gab irgendwie ein großes Improv-Festival irgendwie in Beirut, irgendwie, das noch bis Anfang der 10er Jahre stattgefunden hat, das Irtijan, irgendwie, wo dann deren Organisatoren dann auch nach Berlin gezogen sind. Das sind alles Freunde irgendwie, also die Seite dieses Konflikts ist in der, wie auch immer, kosmopolitischen Clubmusikszene durchaus lange präsent gewesen. Also ich verstehe das, was Sie meinen, dass vielleicht darüber weniger Informationen war, aber es war ja gerade, ich habe gerade die Erfahrung gemacht bis circa, naja, das circa 2011, 2012, irgendwie, dass die Clubmusikszene irgendwie ein Raum bot, in dem das, was wir heute nochmal beschwören, irgendwie passiert ist, nämlich dass Menschen unterschiedlicher Herkunft irgendwie über die Musik zusammenkommen. Also es gab in Berlin gab es dann auch Festivals, wo dann irgendwie israelische mit palästinensischen Künstlern aufgetreten sind. Ganz klar, es darum ging, es sind ja auch gemeinsame musikalische Traditionen, das herauszuarbeiten. Und ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie einmal den Namen Messefertek erwähnt haben, so gerechtfertigt irgendwie alles, also bewundernswert alles das, was Messefertek irgendwie dann gemacht haben, eben auch in der Unterstützung in Flüchtlingscamps, aber so fatal war der Impact, den diese verdammte BDS-Kampagne hatte, die von Messefertek wesentlich unterstützt wurde, und zwar fatal im Impact auch gerade auf den auf alle, die sich für eine Versöhnung zwischen PalästinenserInnen und Israelis irgendwie eingesetzt haben, weil es darum ging, gerade auch irgendwie eine sicher als sehr, gegen Sie mal, wenn man in 2015, 2016 in Tel Aviv in der Clubmusikszene war, zum Beispiel im Block, dem damals noch existierenden Techno-Club da im Fiorentin, da war es selbstverständlich, dass jüdische israelische und arabische Israelis und auch palästinensische Künstler eben soweit möglich da irgendwie aufgelegt haben. Das war ein Raum der Verständigung, und das gerade, dass solche gerade Clubs wie der und diese Szene in Tel Aviv von BDS irgendwie kaputt gemacht worden sind, mit kräftiger Unterstützung von Bands wie Massive Attack. Das ist eine wirklich der fatalen Entwicklung irgendwie im Kulturleben des letzten Jahrzehnts.
Eine kurze Anmerkung, das ist so absolut richtig. Wenn man mal die Flüchtlingscamps in Libanon besucht, sollte man sich auch fragen, warum sind die Zustände da so elendig? Das ist nicht an erster Stelle die Schuld von Israel. Das ist einfach nicht so. Ja? Das hat zu tun mit den inneren politischen Verhältnissen im Libanon. Ja? Das hat mit Israel an vierter Stelle vielleicht etwas zu tun, weil Israel spielt eine gewisse Rolle historisch bei den politischen Verhältnissen, die wir im Libanon haben. Aber das ist auch wieder so ein Punkt. Ich hab auch das Gefühl, das ist auch wieder so ein Problem, wenn Empathie, oh Gott, den Menschen geht es furchtbar, und dann wird einem ein Narrativ erzählt, warum es ihnen so furchtbar geht, und dann richtet man sein Denken in diese Richtung aus. Also, aber die politischen Hintergründe davon sind vielleicht komplizierter.
Korruption und Rassismus gegenüber den Palästinensern. Ich bin in so einem Flüchtlingslager geboren und aufgewachsen, die ersten 7 Jahre meines Lebens. Ich weiß, was das bedeutet, ein Flüchtlingslager aufzuwachsen?
Wahrscheinlich besser als alle anderen in diesem Raum, würde ich jetzt mal vermuten. Okay, versuchen wir es unterzubringen. Ich würde sagen, sammeln wir die 3 Fragen, die noch da waren, einmal, zweimal, dreimal. Der Fairness halber, vielleicht probieren wir es mal, ob wir die Fragen in der prägnantestmöglichen Weise formulieren können und dann auch in der prägnantestmöglichen Weise antworten können, um alles noch unterzubekommen. Probieren wir es mal. Also 1, 2, 3.
Meine Frage ist eigentlich, ob die Haltung von Trump dermaßen jenseitig und disruptiv ist, dass sie vielleicht sogar einen positiven Effekt haben könnte, wäre so mein Gedanke oder meine Frage.
Danke, ich werde dann die Fragen auch nochmal wiederholen. 3.
Erstmal ganz herzlichen Dank an Elevate, dass diese Diskussion hier so stattfinden kann, weil ich kann das bestätigen, was Jens gesagt hat. Ich habe die letzten 3 Jahre in Berlin verbringen müssen und mein Geld dort verdienen müssen. Ist nicht wahnsinnig erstrebenswert, in Berlin zu leben. Und da wäre so eine Diskussion in der konstruktiven, respektvollen Art und Weise, Jens widerspricht mir, nicht möglich gewesen, und zwar in London auch nicht. Deshalb Riesendank an Elevate, dass das hier so geht auf dem Level. Und meine Frage schließt ein Stück weit daran an, wo war für euch der Punkt in den letzten 7, 8 Jahren, wo eben das gekippt ist, wo diese Räume des Zusammenkommens, wo CDM, woraus ist dieser BDS-Hype entstanden, warum ist es dazu gekommen, dass das, was wir in den 90er Jahren, 20er Jahren eigentlich als einen Konsens formuliert hatten, dass das gerade in dem linken kulturellen Bereich gekippt ist?
Der Konsens, was war der Konsens?
Dass man sich eben Identitäten gegenüber nicht polarisierend verhält, sondern dass man sagt, man versucht im Gespräch...
Wann hatte die deutsche Linke, deutschsprachige Linke denn diesen Konsens?
In den 90er Jahren und 2000er Jahren war das unisono ein Respekt in gewissen Räumen, in Clubräumen, in linken Räumen, dass man sich anders begegnet ist, zumindest versucht hat, einander anders zu begegnen. Und irgendwann ist das geclasht.
Danke für die Frage. Und jetzt noch zum Abschluss die dritte Frage, bevor wir in die letzte Antwort
rumgehen. Ich bin wohl zu jung dafür.
Okay. Ja, vielen Dank. Ja. Das ist eine Frage zu Johanna. Ich möchte gerne wissen, wie viel Mensch Human Rights Violations war schon bei Israel gebrochen? Oder how many Human Rights Violations did Israel commit in its existence? And then the follow-up question is, how can one feel empathy for a party, the state, that commits so many Human Rights Violations?
Okay, danke für die Frage. Die erste Frage war, Trump, ist das so disruptiv, dass es vielleicht positiv sein könnte? Eine interessante These, ich habe das im journalistischen Kontext auch gehört, dieses Trump-Gaza statt Trump-Plaza-Video, das er da auch unter anderem veröffentlicht hat. Es ist so verrückt, dass es vielleicht war das hier gedacht, das ist so etwas Verrücktes, da werden sich jetzt alle anderen denken, bevor das kommt, lösen wir es aber wirklich. Könnte das möglich sein?
Nein.
Tatsächlich bin ich persönlich ganz fest davon überzeugt, dass dieser Konflikt niemals gelöst werden kann, wenn in Gaza die Hamas regiert, weil die Hamas aus ideologischen Gründen, die auch wenig mit der palästinensischen Geschichte und sehr viel mit dem Islamismus zu tun haben, mit dem Islamismus als Bewegung in der arabischen Welt, ja, die über diesen Konflikt hinausgeht, davon ausgeht, dass dieser Konflikt bis zum Ende durchgekämpft werden muss, um die islamische Welt zu einer bestimmten Größe zurückzuführen. Das ist auch die Motivation des Iran, das Ganze zu unterstützen. In der Hinsicht, wenn Trumps Plan tatsächlich davon ausginge, wir müssen dafür sorgen, dass die Hamas in Gaza nicht mehr regiert und dann alles wunderschön aufbauen, das wäre gar keine schlechte Idee. Das Problem ist nur, dass Trump sehr klar gesagt hat, dass es für ihn darum ging, die Bevölkerung von Gaza ethnisch zu säubern. Und das hat bereits jetzt auch zum Beispiel, ist sagen Leute, okay, das ist nur die sogenannte Madman-Strategy, er schlägt etwas Verrücktes vor, damit die Leute sich beeilen, was Vernünftiges entgegenzusetzen. Okay, das kann man so erstmal nehmen. Das Problem ist nur, dass diese Ideen von Trump bereits zu einer völligen Enthemmung in der israelischen Öffentlichkeit geführt haben, wo die Leute begeistert darauf reagiert haben, zu sagen, wir können das ganze Problem jetzt lösen, indem wir alle Menschen in Gaza vertreiben und dementsprechend allein das schon eine extrem negative Wirkung entfaltet hat.
Einen Satz dazu sagen, ich sprach Anfang letzter Woche mit Fania aus Salzberger, einer israelischen, wunderbaren israelischen Aktivistin darüber. Und sie meinte, am Anfang hätten also auch die israelische Linke Trump wie so eine Art Hurricane wahrgenommen, von dem man nicht weiß, wo er jetzt als erstes einschlägt und ob vielleicht irgendwas stehen bleibt, was einem daran irgendwie jetzt noch, man weiß es einfach nicht. Und mittlerweile ist es so, dass es natürlich irgendwie der, was du gerade beschrieben hast, irgendwie für die israelische Linke, die sich immer noch irgendwie einsetzt für eine Verständigung, wirklich fatal. Also das ist wirklich, etwas Schlimmeres hätte nicht passieren können als das.
Gut, ja, wo war der Punkt, wo es nach eurer Wahrnehmung der Diskurs gekippt ist? Tom, du hast schon gesagt, du hast noch nie wahrgenommen, dass es nicht gekippt war. Jens, Joanna, wie seht ihr das?
Also ich glaube, dass jetzt das tatsächlich besser beantworten kann, aber ich habe eine steile These, die damit zusammenhängt, dass es ideologisch so aufgeladen ist, ich bin Berlinerin, es ist so aufgeladen, dass jüdisches Leben gegen palästinensisches Leben gegeneinander ausgespielt worden ist und auch die letzten Jahre wirklich sehr extrem, sehr politisch und dass quasi die palästinensischen Menschen, wie gesagt, Berlin ist wirklich ein sehr spezieller Fall, muss ich auch sagen, auch mit der Gewalt, auch mit der Einschränkung teilweise von Meinungsfreiheit, Demonstrationsrecht und so weiter. Dieser Konkurrenzkampf zwischen Israelis und Palästinensern, der aus der politischen, aber auch aus dem medialen Diskurs gegeneinander gestellt wurde, hat die Linke, wie gesagt, ist nur eine steile These, radikalisiert. Und auch die palästinensischen muslimischen Menschen radikalisiert, weil sie haben gesehen, die Räume werden immer enger. Wir haben kaum noch Räume, darüber zu sprechen. Wir haben kaum noch Räume, über die Besatzung zu sprechen, auch die Besatzung zu kritisieren, auch völkerrechtswidrige Taten, die auch die israelische Armee begangen hat, zu kritisieren, weil das alles mit Antisemitismusvorwürfen quasi behaftet war. Und dann ist da quasi diese Radikalisierung, hat die stattgefunden. Und alles, was quasi so vor allem noch vor dem 7. Oktober stattgefunden hat, war nochmal auf einem Blatt, auch mit BDS, Massive Attack und ganz viele Diskussionsräume, die geschlossen worden sind. Und nach dem 7. Oktober, nach dem Gaza-Krieg, jetzigen immer noch Gaza-Krieg, ist die Situation völlig eskaliert. Und in keiner Stadt in Deutschland ist es so schlimm wie in Berlin, wie auch teilweise mit Demonstranten umgegangen wird, wie präventiv Demonstrationen verboten werden, wie auf einmal die Kufiye zum Hamas-Symbol wird und die Palästina-Flagge anti-israelisch ist, obwohl es nur mit unserem palästinensischen Identität zu tun hat. Und dieser Konkurrenzkampf hat dazu geführt, dass es einen massiven Bruch gibt. Das ist jetzt quasi meine These dazu. Und ich arbeite, wie gesagt, seit 17 Jahren zu diesem Thema und hatte auch in diesem Kontext, übrigens auch in Berlin, verschiedene Diskussionen mitgestaltet und mitmoderiert, wo es geklappt hat. Aber ich bin noch nicht keine Projektionsfläche, dass man quasi mich angreift und dann würde man sich eigentlich selbst delegitimieren, wenn man mich als Palästinenserin, die eigentlich gefühlt Suizid begeht, indem sie zu diesem Thema spricht, öffentlich, auch noch diskreditiert.
Ganz kurz, Jens, kannst du dich an einen Punkt erinnern, wo es noch nicht gekippt war und als es dann gekippt
ist? Ich kann es nochmal von der Seite der
vielleicht Kultur, eben nur mit Blick auf die
Seite kurz. Der Kultur sagen. Ich glaube, es gibt irgendwie, wie wir schon festgestellt haben, dafür bist du zu jung, irgendwie, aber es ist in den 90ern tatsächlich irgendwie die Utopie einer, wie auch immer, Differenzen überschreitenden Clubkultur und eines Clubkultur als Safer Spaces. Das geht ja zurück bis in die, also die Clubkultur fängt da an, wo sich schwarze Menschen in New York Anfang der 70er Jahre in Disco-Clubs irgendwie Safer Spaces errichten, um gegen die anders leben und feiern zu können als in der Restrealität. Und ich habe schon das Gefühl, dass es an einem bestimmten Punkt diese Utopie auch in der Clubkultur und sagen wir in weiten Teilen der avantgardistischen Popkultur und auch der Mainstream-Popkultur verloren gegangen ist. Das hängt aber auch nochmal mit Gründen zusammen, die wir jetzt heute nicht mehr erörtern werden. Warum nämlich, dass vielleicht auch dann auch die the dark side of the Tatsache, dass Empowerment in der Popkultur so ein wichtiges Punkt wurde. Das heißt, Empowerment dann übersetzt wurde in Aktivismus und dieser Aktivismus sich dann irgendwie auch in dieses Which Side Are You On binäre Denken dann sehr oft verlaufen hat und viele KünstlerInnen heute aufgrund der Tatsache, dass sie vielleicht auch sehen, dass ihre Kultur zunehmend an Relevanz verliert, die eine neue Relevanz aus aktivistischen Einlassungen schöpfen wollen, ohne dann damit umgehen zu können, wenn man ihnen widerspricht oder von ihnen mehr Komplexität im Denken einfordert. Das ist mir das wäre dann für das Panel im nächsten Jahr. Wir kommen gerne alle wieder, glaube ich. Die Frage, the ups and downs of politischem Aktivismus.
Und ganz zuletzt, bevor wir unseren Überzug auch aufkonsumiert haben an Zeit, ich glaube, wir müssen aufzählen, wie viele Menschenrechtsverletzungen begangen hat, aber die Frage war ja, wie schafft man es noch, Empathie aufzubringen angesichts von stattfindenden groben Menschenrechtsverletzungen, die man beobachtet.
Frage ist halt, ich finde die Frage halt sehr kindisch eigentlich, muss ich ehrlich sagen, weil eigentlich diese Frage bereits so ein bisschen einen gewissen Grundkonsens aufkündigt, den wir ja eigentlich hoffentlich alle haben sollten, auch hier wieder. Bei einem anderen Thema wäre das gar nicht möglich gewesen. Also ich glaube, es wäre, wenn wir hier angenommen, wir hätten hier über den Sudan gesprochen, hätte wohl kaum irgendjemand versucht, uns zu verkaufen, man könne angesichts der Menschenrechtsverletzungen, die zum Beispiel von den sogenannten Rapid Response Forces in Sudan begangen werden, jetzt keine Empathie mehr damit haben, wenn ein zu deren Herrschaftsgebiet gehörendes Dorf überfallen wird und dort Menschen erschossen werden. Wie kann man angesichts der Menschenrechtsverletzungen durch die Rapid Response Forces noch Empathie mit dem Westsudan haben? So eine Aussage wäre völlig unmöglich. Die Sache ist, man hat Empathie mit Menschen, wenn man zum Beispiel sieht, dass sie ermordet werden. Ja? Wie wir das am 7. Oktober gesehen haben. Oder wie wir das in den 90er gesehen haben bei Terroranschlägen auf israelische Busse. Wie wir das teilweise auch im Krieg von 1948 gesehen haben mit Angriffen auf Kibbuzim. Wie wir das in den 70er Jahren gesehen haben bei Angriffen in den frühen 80er Jahren mit Angriffen auf israelische Schulen zum Beispiel durch militante palästinensische Gruppen. Der Punkt ist erstens, Menschenrechtsverletzungen bedeuten nicht, dass die es nicht mehr mit Menschen zu tun haben, in jedem Fall. Ja? Ansonsten wären wir hier alle gar nicht hier, aber was hätte man denn bitte schon mit Großdeutschland machen sollen nach dem Zweiten Weltkrieg, ja? Wenn diese Menschen keine Empathie mehr verdienen in irgendwelcher Art und Weise. Zweitens sehen wir in diesem Konflikt, im Israel-Palästina-Konflikt eben, dass es nicht einfach nur eine einseitige Reihe von israelischen Verbrechen an den armen Palästinensern gibt, sondern es gibt eine klare politische Positionierung von wichtigen, sehr wichtigen palästinensischen politischen Akteuren, die sagen, wir führen diesen Kampf nicht, um israelische Menschenrechtsverletzungen zu stoppen, sondern wir führen diesen Krieg, um die zionistische Besatzung gänzlich zu vertreiben. Ja? Das sind zwei völlig unterschiedliche Ziele. Und da geht es dann auch sozusagen an der Stelle nicht mehr nur um Empathie, sondern da geht es darum, klar zu sagen, um welche politische Ziele es sich hier handelt, denen wir uns dann natürlich entgegenstellen müssen.
Tom, danke. Die Frage war ja auch. Ja, war ja auch für Joanna. Willst du da noch etwas beifügen?
Also ich versuche Politik und Menschenrechte voneinander zu trennen, obwohl sie untrennbar sind. Ich arbeite seit, wie gesagt, also erstens nochmal, ich bin in einem palästinensischen Flüchtlingslager geboren und aufgewachsen. Mein Vater ist schon aus Palästina, aus Haifa vertrieben worden, ist geflüchtet mit seiner Familie. Ich kenne das ganze Elend, ich weiß, was Krieg ist, ich weiß, was Hunger ist, ich weiß, was Zerstörung ist. Unser Haus wurde zweimal zerstört. Und ich weiß, was es bedeutet, zu leiden. Weil ich weiß, was es bedeutet, zu leiden, wünsche ich es keinem Menschen auf dieser Welt. Ich wünsche es keinen Palästinenser, keinen Libanesen, keinen Syrer, keinen Juden, keinen Israeli, keinen Türken und so weiter und so fort. Und ich habe gelernt, mit diesem Schmerz umzugehen. Ich habe gelernt zu weinen, ich habe gelernt wütend zu sein, aber ich habe gelernt, dass ich jüdische, israelische Freunde, Bekannte habe, die so sehr sich für meine Rechte als Palästinenserin einsetzen, die mir genau die gleiche Empathie entgegenbringen, die ich ihnen entgegenbringe, die mir am 7. Oktober, beziehungsweise am 8. Oktober sogar geschrieben haben, und mich gefragt habe, als es im Gaza losging, wie es mir geht. Und diese Empathie versuche ich beizubehalten, trotz den Schmerz, den ich fühle. Und dann gibt es noch eine Sache, das ist wahrscheinlich ein Kompliment von meiner Mutter oder an meine Mutter. Meine Mutter hat mich immer gelernt, die Menschen zu sehen. Und das ist das, was ich versuche, solange ich kann, zu verinnerlichen, ohne Machtverhältnisse zu vergessen oder Asymmetrien nicht zu benennen. Die kritisiere ich sehr scharf, aber da geht es um was anderes als um Menschenrechte.
Das ist ein Schlusswort, das nochmal einen Applaus verdient. Applaus